Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Einen wunderschönen guten Tag.
Was geht?
War die Frage an mich gerichtet oder ist das jetzt so in den Raum rein?
Wenn ich den Raum fragen würde, wäre es ja wieder den Second Jan machen. Insofern, uns hört ja hier keiner. Und die können ja nicht antworten. Insofern war es natürlich direkt an dich gerichtet.
Okay. Ich hab dir, das ist affig, weil ich dir gerade im Vorfeld schon erzählt habe, was bei mir alles geht gerade.
Affig? Ja gut, stimmt, ja. Aber ja. Das können wir theoretisch auch nochmal nachstellen.
Ja. Lieber nicht.
Du bist doch Schauspieler, Junge. Du
musst ja
die Situation nochmal nachstellen können.
Natürlich kann ich das, aber das muss ich auch wollen und irgendwie, nee.
Aber ein paar Sachen muss man hier trotzdem berichten, die wir jetzt schon im Vorfeld hier abgekaspert haben. Unter anderem, dass Lee mir tatsächlich den fancy Bleistift überreicht hat. Das muss ich auch und er nochmal sagen. Lee hat mir tatsächlich den besten Bleistift, den er hat, hat er mir heute gegeben zum Mitschreiben und zum Notizen machen.
Ich finde ihn gar nicht besser als den hier. Ich weiß überhaupt nicht, was du da hast.
Also für mich ist das hier, mir sind die Tränen fast gekommen.
Ja?
Ja, ich war richtig gerührt.
Fühlst dich geehrt, ja?
Das war wie so, als hättest du mir das Schwert so auf die Schulter gelegt. Das ist Bombe. Der Tag kann nicht besser werden, was soll ich dir sagen?
Okay, ja, ist so schön, wenn das für gute Laune sorgt, ab dafür.
Ja, voll die gute Laune jetzt.
Okay. Ja,
das ist mein schönstes Geschenk seit langem. Wobei es ja nur eine Leihgabe ist. Es ist ja nicht mein Geschenk.
Also wirklich.
Würdest du mir den auch schenken?
Natürlich, Guess.
Ein wahrer Freund.
Auch das.
Ein wahrer Freund, Dilly.
Ja.
Ja. Episode 1:0.
So ist es.
The Sound of the Police.
Ah, clever.
Nicht wahr?
Mensch, du Fuchs.
Endlich dreistellig. Nicht mehr ganz so clever.
Naja, zumal das ist ja schon eine Weile her mit dem Dreistelligen, aber ja.
Eben. Aber ich freue mich. Hier, ist ja hier.
This is like a regular thing now?
Kann man schon mal behaupten bei uns, oder?
Das ist sehr regelmäßig, ja.
Dass wir hier ein regelmäßiges Ding zu laufen haben.
Immer noch ungebrochen, ne? Wir haben es jetzt, seit es uns gibt, immer noch nicht geschafft, mal zu spät oder auszusetzen oder sonst was.
Keine Sommerpausen, richtig. Keine Krankheiten irgendwie, wo wir keine Episode gesendet haben. Wir waren immer on point.
Mensch, wenn man mal die restlichen Dinge im Leben so konsequent angehen würde.
Ja, nee, eins reicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben hier.
Ja, aber es ist schon krass. Also das Commitment, was wir hier für diesen Podcast an Start bringen, das könnte man sich in anderen Lebenslagen dann doch auch mal wünschen.
Ja, wir telefonieren und schreiben uns so ziemlich täglich, weil wir irgendwas zu organisieren haben. Und natürlich auch zu fragen, wie es den anderen geht und was die Familie so macht. Das kommt natürlich noch dazu. Aber ist schon eine Menge Arbeit hinter, definitiv. Also gerade jetzt, wenn man sich so hinsetzt und dann die ganzen Filme auch recherchiert und rausschreibt, fällt mir erst auf, okay, krass, 4 Uhr.
Ja.
Muss ins Bett. Also es
das fällt mir auch immer wieder auf, so wenn man dann anfängt, irgendwelche Trivia-Facts von irgendwelchen Filmen durchzulesen.
Ja.
Ey, wie da die Zeit vergeht.
Ja.
Also das ist schon, das haben die meisten wahrscheinlich nicht in der Form auf dem Zettel.
Mhm.
Und ich meine, da geht es auch nicht drum, dass wir hier uns selbst die Eier kraulen, aber es steckt schon eine Menge Arbeit drin.
Definitiv. Und für diejenigen, die uns jetzt zum ersten Mal einschalten, ja, wir gehen da durchaus ein bisschen in die Tiefe, wenn wir hier Filme besprechen, rezensieren, sondern erzählen hier nicht nur in 2-3 Sätzen, ja, war geil.
Mhm.
Oder nee, war scheiße. Sondern wir bringen dann auch ein paar Funfacts und was so hinter den Kulissen abgelaufen ist, legen gar nicht so viel Wert auf die Handlung, wenn wir die groß auseinandernehmen, weil dafür sollt ihr den Film sehen. Deswegen spoilern wir auch sehr selten und wenn, dann ist es angekündigt.
Gibt ein paar Leute, die hätten es gerne kürzer, ne? So Tom und Konsorten, für den könnte es auch kompakter sein.
Ja, ein paar Leute hätten es gerne. Na gut, okay, Tom macht so ein 15-Minuten-Format, also gut, der muss halt Podcasts hören, die er irgendwie auf dem Klo schnell mal zu Ende hören kann, aber
ja.
Da sind wir die Falschen.
Ja.
Zumindest für einen Klogang.
Meinst du, das machen Leute ähnlich wie deine Badewannen-Sessions, dass sie sich das so unterteilen?
Ja, vielleicht, klar.
Dass sie uns ausschließlich auf dem Klo hören?
Also ich weiß von Leuten, die uns beim Einschlafen hören, aber auf dem Klo, von mir aus, everything that works. Wenn ihr euch da entspannen könnt und die Banausen hört, dann habt ihr gleich die Assoziation an Scheiße. Insofern, das passt schon.
Super.
Super.
Mhm.
Geil. Apropos Scheiße.
Oh, ja.
Unser Kumpel Dennis the Menace hat uns einen Karton geschickt und ich weiß nicht, was drin ist.
Alter, und da leitest du mit apropos Scheiße ein? Der wird sich freuen, ne?
Das ist Dennis, Mann. Also ich erwarte, keine Ahnung, mach auf. Ich glaube, da ist so eine Farbbombe drin, so weißt du, wie bei...
Ach so, deswegen schickst du mich jetzt vor, ja?
Ja, deswegen schicke ich dich vor. Oder Hundescheiße oder keine Ahnung. Noch traue ich dem Brat nicht so richtig, ob das wirklich ein nettes Geschenk ist.
Okay, also wenn mir jetzt hier gleich was entgegenkommt, dann war's das mit Dennis.
Vielleicht war es eine Briefbombe. Das war es nicht nur mit Dennis, sondern auch mit dir.
Also wenn es eine Briefbombe ist, dann war's das aber auch mit dir.
Meinst du? Ich sitze auf der anderen Seite des Tisches. Ich könnte mich zur Seite rollen.
Bist du da erprobt?
Ja, ich habe schon die Haltung eingenommen auf jeden Fall. So, jetzt sind wir mal gespannt, was der Bursche uns geschickt hat. Ab und zu kriegen wir ein paar Gastgeschenke zugeschickt und hier haben wir den Karton noch zugelassen.
Guck mal, hier mit Verpackungsmaterial.
Bis von Ersin. Oh, kann man, ja, gib mal her. Gib mal her, da kann ich doch gleich her.
Ach so. Er klappt gut.
Nee, klappt gar nicht.
Was ist das hier?
Ja, aber die klappt.
Sowas, ne?
Ja, jetzt klappt's.
Okay, also, hier, du darfst, reich dir das mal an, weil ich, keine Ahnung.
Oh, okay, alles klar.
Also, Alter, was? Ist Anchorman, ne?
Ach, das ist eine Anchorman-Tasse, jetzt siehst du.
Alter, ist das Sex Panther drauf?
Ja, Mann, das ist die Sex Panther-Tasse.
Ja, siehst du? Und ich weiß immer noch nicht die genauen Prozentzahl, aber so und so viel Percent of the time.
Es ist ganz einfach. Es sind 60%.
Steht drauf, ja? 60%
of the time, it works every time. Sogar hier mit drauf.
Steht mir drauf, wie geil.
Wie geil ist das denn?
So, next.
Was haben wir noch?
Sieht sehr nach Spielsachen aus.
Eine Vulkan-Badebombe.
Was?
Sehr interessant. Jabba-dabba-du. Ach, hier, guck mal, hier sind die Dinosaurier drauf. Insofern auch ein bisschen verwandt mit Land of the Lost und so.
Aha. Naja, gut, aber bei Baden denken doch eh immer erstmal alle an dich.
Ja. Ich weiß nicht genau, was es ist. Eine Badebombe. Was macht man damit? Die schmeißt man dann ins Badewasser.
Na, dann schäumt's.
Ach, dann schäumt das.
Natürlich.
Okay. Dann mache ich bei mir demnächst auf jeden Fall eine kleine Party im Badezimmer. Hier so eine Schaumparty.
Ja, da hast du hier, hast du noch mehr fürs Badewasser? Hier ist eine Blubberrakete.
Eine Blubberrakete?
Färbt sprudelnd das Wasser. Tinti.
Wie geil ist das denn? Aber sag mal, du benutzt deine, jetzt sind wir schon bei den Gewohnheiten, du benutzt deine Badewanne nur ausschließlich zum Duschen?
Nee, im Gegenteil, ich bade auch gerne.
Ach, du chillst dich da auch ab
und
zu rein.
Ja, okay. Und wir haben jetzt hier echt eine Menge Badeequipment, Alter, das ist schon das Nächste.
Oh, wie geil. Tinti, der Blubbervulkan ist noch bei. Färbt das Wasser mit Sprudelspektakel. Na, das wird ein Spaß. Wie, ich muss nach Hause, ich muss baden. Unsere Tinti-Qualität.
Jetzt sofort.
Speziell für sensible Kinderhaut entwickelt, okay. Nur mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen. Färbt weder Haut noch Wanne. Das beruhigt mich.
So, und jetzt, es gibt noch DVDs oder Blu-rays. Und wie hätte es anders sein können?
Natürlich.
Benji. Sein größtes Abenteuer.
Er hat uns die Benji-DVD geschickt.
Oh mein Gott, Alter.
Wenn das mal nicht Nomen Eom ist, also Nomen es oben. Den will er doch irgendwann mal auf jeden Fall gesichtigt haben. Was gibt's noch?
Und dann hat er offenbar auch mitbekommen, dass ich Tarkowski nicht so feiere wie der Rest der Welt, bis jetzt zumindest.
Oh, okay. Aber vielleicht will er dich ja vom Gegenteil überzeugen und sagt, den hier musst du trotzdem gucken.
Ja. Das ist jetzt die Frage, ob er mit uns mit dem Film, ob das so in Richtung Benji geht oder ob das ernst gemeint ist.
Ja, oder ich guck den mal.
Ja, lies mal vor.
Den Text oder was?
Wie der Film heißt.
Ach so, Ivan's Childhood heißt der Film.
Okay.
Andrei Tarkowski. Sieht edel aus.
Und dann gibt's hier noch ein Buch namens Showgirls, Teen Wolves and Astro Zombies. A Film Critic's Year-Long Quest to Find the Worst Movie Ever Made. Das klingt sehr schön.
Sehr geil, ja. Das klingt interessant.
Okay. Ja, geil.
Hey, Dennis.
Geil.
Schockt. Hat dir ein Hammer-Paket zusammengestellt. Vielen, vielen Dank, ey. Es freut uns.
Großartig.
Ja.
So hat er sich auch so ein bisschen gedacht. Spiel, Spaß und Spannung.
Ja, alles dabei. Ein paar Filme. Eine Anchorman-Tasse, ja. Hier Badeutensilien, also.
Ja, also bei der Anchorman-Tasse muss ich jetzt auf jeden Fall Dips schreien, Alter.
Da schreist du Dips.
Ja, Mann, auf jeden.
Okay, ich sag mal so, du als Will Ferrell-Vertreter dieses Podcast, da kann ich wohl wenig dagegen sagen, insofern.
Wir können auch drum würfeln, wenn du willst.
Nee, nimm du die Tasse, dafür nehme ich aber sämtliche Badeutensilien, die hier liegen.
Ja, das ist fair.
Alles. Und ich hau auch alles gleichzeitig in die Badewanne beim nächsten
Mal. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, Alter, das ist Land unter.
Nee?
Aber ich muss sagen, das, der Blubber-Vulkan interessiert mich ja schon auch so ein bisschen. Diese Badebomben-Dinger, die kenne ich.
Hm?
Der Vulkan macht mich neugierig.
Ich kann das ja mal austesten. Vielleicht will ich ja dann nie wieder ohne baden.
Ja.
Ich frage mich, ob ich bei dem ganzen Brimborium hier mit gefärbtem Wasser und Bubbelblasen und so, ob ich mich da noch auf den Film konzentrieren kann, der da läuft. Also wie soll ich
den
noch
eben. Da bekomme ich ja gar nicht mehr mit. Der Vulkan klingt nach Action, deswegen...
Da bin ich ja völlig abgelenkt, wenn aus dem Wasser auf einmal irgendwas explodiert und so vor mir.
Oder vielleicht ist das auch einfach das richtige Rahmensetting, je nach Film, weißt du? Musst du halt mal irgendwie Twister oder...
Ja, stimmt.
So was in die Richtung
Film einlegen. Ja, nicht so ein Dialogdrama.
Oder gleich Volcano.
Oder halt Benji mit passender Badeuntermalung.
Ja. Super.
Also Benji ist in jedem Fall ein Badewannenfilm. Das steht schon mal fest, wenn wir den ziehen. Den gucke ich nicht nochmal irgendwie. Den gucke ich nicht aufmerksam vom Fernseher.
Das ist ein Beamer-Film, Alter.
Den gucke ich während meine Blubber-Rakete, mein Blubber-Vulkan und das Jabba-Dabba-Du, wenn die Badebombe reingeschmissen wird.
Zeig mal nochmal diese, die will ich mir auch nochmal angucken hier. Die Jabba-Dabba-Du-Bombe.
Und ich dachte, der Bleistift wäre das Highlight der heutigen Episode, ja?
Mit Anhänger zum Sammeln. Wie? Ui, jetzt aber. Da fliegt da noch was raus aus der Bombe, oder was?
Jetzt aber.
Ah, da sind wirklich Dinosaurier dabei. Ja, der so mit Land of the Lost lagst oder gar nicht so falsch.
Siehst du?
Im Übrigen kriegst du ja von allen Seiten jetzt, ne, via Feedback und Social Media, kriegst du ja von allen Seiten zu hören, dass du dir jetzt endlich Land of the Lost angucken musst.
Ja, ist doch gut jetzt. Alexei hat sich zur Aufgabe gemacht, mich jeden Tag daran zu reminden über Social Media.
Ich feier das.
Weil, ja, bis ich ihn dann gucke, zieht er ein bisschen inkonsequent durch. Also nicht jeden Tag war es auf jeden Fall nicht. Aber ich gucke den doch dann demnächst. Aber das muss ja auch nur dann passieren, wenn wir irgendwie ein paar Filme zu viel haben und wenn ich da mal irgendwas rewatchen kann oder irgendwas, was schon rezensiert worden ist. Wenn wir so knapp Zeit haben, dann muss ich halt mal Sachen gucken, die noch nicht waren.
Ja.
Deswegen kann das ein paar Tage dauern, Freunde.
Wobei ich finde, auch bei diesem Film könnten wir mal wieder eine Ausnahme machen und den knallhart ein zweites Mal aus deiner Sicht rezensieren.
Meinst du, ja?
Ja.
Das wäre auch mal ein First.
Ich würde das durchgehen lassen.
Okay.
Ja, klar, also für den Film und für Will Ferrell sowieso immer.
Ja gut, also pass auf, ich verspreche euch, ich gucke Land of the Lost im September, okay? Im September wird dieser Film abgehakt und dann streiche ich ihn von meiner To-Do-Liste und da werde ich ihn sichten. Also gib mir noch den September Zeit, dann berichte ich über meine Erlebnisse.
Ja du, die Hörerschaft ist schwer gespannt, wie du den finden wirst.
Mit den Dinosaurier, Jabba Dabba Du, mit der Badebombe,
weil, guck mal,
Land of the Lost gucken.
Du hast ja jetzt von so vielen Seiten, von denen man es nicht erwartet hätte, gehört, dass das ein
Meisterwerk
ist.
Zitat.
Ja.
Auf jeden Fall.
Deswegen, also eh hohe Erwartungen.
Ja, meine Erwartungen sind beim Meisterwerk. Also da fangen die an, das ist normal jetzt.
Ja, ja, also ich bin da ja auch down mit. Das ist für mich auf jeden Fall ein Meisterwerk.
Wo sind jetzt eigentlich der halbe Punkt geblieben, den du jetzt unterschlagen hast?
Ja, wie gesagt, es gibt so zwei, drei kleine Momente, wo ich sag, das ist jetzt nach dem achten Mal gucken oder so, hätte ich die vielleicht rausgelassen. Aber das war's schon.
Okay.
Also weißt du, so bei Anchorman gibt's wirklich nichts, was mich stört. Also es stört mich auch nicht bei Land of the Lost, aber so bei Anchorman finde ich wirklich auch jeden Witz immer noch geil. So, das ist nicht so, dass ich im Nachhinein dachte, okay, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß oder sonst was.
Ja, es muss bei einer Komödie nicht jeder Witz zünden, damit er 10 Punkte kriegt.
Nee, ja.
Oder? Also weiß ich nicht. Jetzt stell dir vor, du hast bei Hotshots bei 500 Witzen 3, die daneben gehen, dann ist es doch trotzdem eine Megaquote. Jetzt nur als Beispiel.
Ja.
Ich habe Hotshots lange nicht gesehen.
Wäre für mich aber auch kein 10-Punkte-Film.
Nee, wär's auch nicht. Da, aber jetzt nur als Beispiel. So, weißt du, was ich meine? Also das schmälert ja nicht unbedingt diese 10 Punkte zwangsläufig.
Nö. Naja, aber es ist ja auch nicht immer was, was man so hundertprozentig begründen kann. Ich meine, ja. Ich habe es jetzt auch gedacht, wir haben ja Feedback bekommen auch zu The Green Knight. Mhm. Und ich glaube, Timo war auch so begeistert von dem Film, ne? Deswegen ja. Liebe Grüße an Timo. Und aber auch da habe ich mich gefragt, wenn er sagt, ich vergebe 9,5 Punkte, da denke ich mir auch, was ist mit dem halben Punkt? Weißt du, du bist bei 9. Vielleicht hat er sich auch nicht getraut, hier dem großen Guess komplett in den Rücken zu fallen.
Naja, das ist so, wie soll ich es erklären? Also wenn du 7,5 Punkte, 6,5 Punkte gibst, hinterfragst du es ja auch nicht. Und deswegen muss er zwischen 9 und 10, muss ja auch diese 9,5 Punkte geben können. Das ist ja eine legitime Punktevergabe.
Ist es ja auch.
Und das ist so dieses Ding so, irgend so ein kleines Tick fehlt noch irgendwie für die Höchstwertung. Das habe ich bei mir auch ab und zu so. Das ist halt ja. So
das. Und das öfter ist denkst halt du bei dir, mir okay, mit komm, Land of the Lost, weißt du?
Genau, kann ich verstehen. Also irgendwann ist es so dieses, meistens ist es so dieses, komm, kannst du gleich 10 geben? So, scheiß drauf. Dann ist aber wiederum dieses, nicht ganz.
Ja, naja, genau das.
Ja. Okay, da sind wir schon mitten bei den Punkten, die wir übrigens auch gegenseitig raten für diejenigen, die uns noch nicht gehört haben. Das heißt, wir werden ja nach dem Film, das bekommt ja mit, dass wir nach den Filmrezensionen hier verschiedene Punkte nennen von IMDb, Rotten Tomatoes und dann unsere gegenseitigen Punkte raten und gucken, wie wir da abschneiden im Durchschnitt.
Ja, und weil wir das dann eben, oder weil Guest das dann eben in den Wochen danach auch immer sukzessive auf Instagram postet, die einzelnen Filme mit den dazugehörigen Bewertungen, kriegen wir dann eben hin und wieder auch Feedback von Leuten, die ihn auch gesehen haben und ihre Einschätzung dazu.
Ja.
Und das ist eben gerade im Fall von The Green Knight haben wir da natürlich von allen Seiten auch Begeisterung bekommen, weil das ist ein geiler Film.
Und du hast wirklich recht, Alter. Der hat bei mir und Isa hat ja noch nachgewirkt und hat noch einen Punkt oben drauf gekriegt, also.
Im Ganzen?
Ja, ja, der ist von 8 auf 9 dann gestiegen.
Okay.
Ich war ja, wo wir die Episode aufgenommen haben, da habe ich ja noch 8,5 gegeben.
Ja.
Da bin ich mittlerweile echt bei einer 9.
Geil.
Also es ist echt ein Ding, was nochmal nachwirkt, wo du denkst so, ja, okay,
ist abgefahren,
der ist
oder?
Schon krass, ja.
Ja.
Da muss ich dir recht geben.
Aber Du meintest ja noch, als wir darüber gesprochen haben, dass du nicht glaubst, dass da alle Fragen für dich beantwortet werden?
Definitiv nicht.
Das blieb so.
Das blieb auch nach wie vor so, ja. Das wollte ich mit dir eigentlich auf Mike besprechen, wie du bestimmte Situationen deuten würdest, oder?
Stimmt, ja.
Aber das haben wir ja nicht gemacht.
Okay, aber es ist immer noch so.
Das ist immer noch so, ja. Also okay. Ich kann den Film nicht zu 100% greifen oder erklären, aber es ändert nichts daran, dass er trotzdem sehr faszinierend ist.
Naja.
Geiles Ding.
Ja, finde ich auch.
Ja. Wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt, ob du heute auch so ein geiles Ding dabei hast. Bei dir eine 10-Punkte Höchstwertung für The Green Knight. Insofern gucken wir, ob da heute einer rankommt, weil ich weiß ja nicht, was du geguckt hast und was du mitgebracht hast. Und du ja von mir genauso wenig. Deswegen wollen wir mal hier übergehen.
Legen wir los.
Legen wir los. Wer fängt an?
Jedes Mal die gleiche Frage.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es chronologisch war, ob ich das letzte Mal oder du das letzte Mal angefangen hast.
Na, ich habe das Gefühl, das entscheiden wir eh von Woche zu Woche immer anders.
Ja, ich lasse dir gerne den Vortritt.
Na, dann steige ich doch ein. Und fangen wir heute mal mit ein bisschen Popcorn-Bombast-Film an, den ich gesehen habe. Und zwar der letzte Teil, den ich noch nicht kannte, einer sehr langen Filmreihe, wo ich mittlerweile mit der Thematik sämtliche Filme gesehen habe, nämlich Planet der Affen Survival. Aus dem Jahr 2017, der letzte Teil der neuen Trilogie War for the Planet of the Apes.
Ja, kenne ich.
Kenne ich, sagt er. Mhm. Im Kino gesehen?
Nee, leider nicht.
Den nicht, hätte ja sagen können, dass wieder so eine fancy Premiere war, wo du eingeladen worden bist.
Nee, ich habe auf jeden Fall einen der neueren Teile im Kino gesehen. Mhm. Ich meine auch im Rahmen von der Premiere, aber der war es nicht.
Der war es nicht, okay. Das heißt, du hast die Trilogie auf jeden Fall komplett auch gesehen.
Ja, ich habe die alle gesehen, ja.
Und, findest du die genauso nice wie ich?
Das ist durchwachsen. Ich finde die nicht alle gleich gut.
Okay.
Also das geht schon, die, also gerade so, ich glaube, es war einer der ersten. Nee, aber das ist jetzt auch wieder so ein Ding, Alter. Die einzeln auseinanderzuhalten, fällt mir gerade schwer.
Okay, na, im Grunde genommen ist das, also zumindest den ersten Teil müsst ihr eigentlich unterscheiden können, weil der ist noch sehr minimalistisch. Das ist das, wo James Franco in dem Labor arbeitet und halt diesen Affen entdeckt, der halt sehr, sehr intelligent ist für seine Spezies.
Ja.
Und dann auch im Laufe des Films immer intelligenter wirkt. Wird, nicht wirkt. Den fand ich schon gut. Und der zweite Teil, Prevolution, fand ich auch mega. Und jetzt habe ich mir den dritten Teil Revolution praktisch angeguckt, beziehungsweise Survival. Prevolution war der erste Teil, Revolution war der zweite Teil und Survival ist jetzt der dritte Teil, den ich mir angesehen habe. Regie, Matt Reeves, der hat schon beim zweiten Teil Regie geführt, ist auch der Regisseur von Cloverfield und das Drehbuch ist von Mark Borbeck. Das ist der Creator von Defending Jacob.
Ah ja.
Den du auch schon hier hattest. Der hat auch den zweiten Teil, hat auch das Skript vom zweiten Teil geschrieben. Der hat allerdings auch das Drehbuch von Insurgent geschrieben und Total Recall hier von dem Remake.
Mhm.
Also hat auch so ein paar Gurken verfasst. Und von dem ist hier der Abschluss der Trilogie. Wir haben wieder Andy Serkis in der Hauptrolle als Caesar. Primär natürlich, also was ist primär, zu 100% Motion Capture mäßig hinter den Kulissen tätig, weil es ist natürlich alles computeranimiert, was die Affen angeht. Und darunter haben wir noch Steve Zahn, wir haben Toby Cabell dabei und Judy Greer. Und bei den menschlichen Darstellern, also der menschliche MVP in dem Film ist Woody Harrelson, der spielt The Colonel.
Ach ja.
Und ich erzähl mal was zur Handlung.
Mhm.
Ich habe ja schon erzählt, im ersten Teil ging es um Caesar, wie er sich dann letztendlich zu einem sehr intelligenten Affen entwickelt. Im zweiten Teil werden die Affen schon zur Zivilisation und werden immer schlauer. Caesar hat so sein Vokabular ein bisschen erweitert, aber kann auch nicht so flüssig reden wie jetzt im dritten Teil. Jetzt kann er ganz normal sprechen und so weiter, halt reden und ist super intelligent geworden. Und unsere Affenhelden haben sich mittlerweile im Wald verschanzt und leben da für sich und werden aber immer wieder von der Armee des Colonel ständig angegriffen und der versucht, die auszurotten. Und dieser Colonel wird gespielt von Woody Harrelson, das habe ich schon erwähnt. Und einmal hat der Anführer Caesar sogar die Möglichkeit, den Colonel zu töten. Sagt ihm aber, lass uns einfach in Ruhe hier im Wald leben. Greif uns hier nicht an. Und ihr lebt euer Leben und wir leben euer Leben. Das heißt, die wollen nur für sich gelassen werden.
Ja.
Der hat aber keinen Bock drauf, die alleine zu lassen. Und auch wenn er da mit dem Leben verschont worden ist, greift er trotzdem immer wieder an und dabei kommen auch die nächsten Angehörigen von Caesar ums Leben. Und dann hat er die Schnauze voll. Dann sucht er sich so eine Handvoll ausgewählter Affen aus seiner Gang und die brechen dann auf, um den Colonel zu suchen. Und auf dem Weg dahin entdecken die eine Hütte mit ebenfalls zwei Menschen drin, nämlich ein Vater und eine Tochter. Und der Vater ist auch sehr, sehr aggressiv und angriffslustig, fängt an, auf die zu schießen und die müssen ihn dann leider umbringen. Das heißt, zurück bleibt dieses stumme Mädchen.
Ach, okay. Ja, ich erinnere mich.
Und Planet der Affen-Fans werden die Anspielung verstehen. Der Name von dem Mädchen ist Nova.
Mhm.
Und Nova kommt relativ schnell über diesen Verlust mit dem Vater hinweg, weil die schließt sich dann den Affen einfach an, wenn die dann weiterziehen.
Sagst du so, als würde dir das ein bisschen komisch vorkommen?
Ja, das finde ich ein bisschen lustig, dass die dann so, dass sie sagt, ja okay, dann ziehe ich halt mit euch so mit. Und die wollen natürlich nicht, dass die mitzieht, aber lassen sich dann überreden, weil die können das Mädchen natürlich nicht zurücklassen. Also die ist da relativ schnell drüber hinweg, dass der Vater da erschossen worden ist von den Herren, die sie da mitnehmen. Und dann ziehen sie unsere Affen weiter und das Ziel ist ein Gefangenenlager des verrückten Colonels, wo die Affen so in einer Art Arbeitslager dann zusammengefercht worden sind und der Colonel die dann für sich arbeiten lässt.
Mhm.
Das ist die Story. Und da geht's darum, eventuell die ganzen Affen zu befreien, den Ausbruch zu planen und sich um diesen Colonel, sich an diesem Colonel zu rächen. Also dieses War for the Planet of the Apes ist eigentlich sehr verwirrend, weil es ist eigentlich kein Krieg in dem Sinn, es ist mehr eine Fehde zwischen Caesar und zwischen dem Colonel. Weil das ist wirklich so dieses Duell so Mano el Mano und die Leute, die damit reingezogen werden, da geht es eigentlich nur um diese Fehde. Es ist nicht wirklich so dieser Krieg, dass jetzt alle Affen gegen die Menschen jetzt irgendwie Krieg führen, wie in der alten Trilogie.
Nee, aber die fahren ja
das
schon...
Das lenkt ein bisschen ab.
Oder war das jetzt nicht in dem Teil, wo die schon eine ordentliche Armee auffahren, am gewissen Zeitpunkt?
Ja, was heißt Armee?
Naja, viele Affen, die bereit sind zu kämpfen.
Ja, das sind halt die aus dem Arbeitslager. Die rotten sich ja dann irgendwann zusammen und starten dann eine Revolution.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, dass die komplette Affenwelt jetzt irgendwie gegen die Menschen kämpfen, was man hier vielleicht an dem Titel hätte vermuten können.
Ja.
Weißt du, sondern es geht ja wirklich nur um diese Befreiung aus diesem Gefängnislager. Okay. Es ist ja schon ein bisschen minimalistischer, als der Titel klingt.
Mhm.
Und Lieutenant Kurtz aus Apocalypse Now, also den hat sich Woody Harrelson ja definitiv als Vorbild genommen, weil er steht hier vor seinen Soldaten, die irgendwie ihm schreien und ihm zujubeln und er rasiert sich dabei schön seine Glatze. Du siehst an einer Stelle ein Graffiti, wo drauf steht, Apocalypse Now.
Okay.
An einer Wand. Und da habe ich gedacht, okay, ja, so die Verbeugung vor dem Klassiker, die hat man hier an der einen oder anderen Stelle gesehen. Und auch der hier ist sehr, sehr groß, der Film. Das ist wirklich ein guter Popcorn-Film, wie ich finde. Ich finde es großartig, dass bei der Endschlacht, wo dann die Affen gegen die Soldaten dann gegen diese Armee antritt, die da dieses Gefangenenlager kontrollieren. Und da siehst du zum Beispiel so einen brennenden Pfeil in so eine Amerika-Fahne halt irgendwie einschlagen.
Mhm.
Die fängt halt an zu brennen. Und dann siehst du Caesar, wie er sich an diese brennende Fahne hängt und die so runterreißt, weißt du, beim Runterspringen. Ja. Das sind geile Momente, das mochte ich. Das ist halt so dieses Anti-Michael Bay, so, weißt du, dieses von wegen Hurra Amerika, hier brennt halt die Fahne, so, das liebe ich. Und auch die Naturgewalt spielt im Finale eine große Rolle. Also Mutter Natur mischt sich da auch noch mit ein und sorgt für einige CGI-Momente, die ich sehr mochte. Und komischerweise, ich mag ja keine computeranimierten Tiere in Filmen, so. Ich bin ja kein großer Fan von. Aber bei Affen scheine ich die große Ausnahme zu machen, weil King Kong fand ich gut von Peter Jackson. Ich mag die Planet der Affen-Trilogie, die jetzt hier irgendwie gedreht wurde.
Mhm.
Und bei Affen habe ich da anscheinend nicht so ein Thema.
Ach, mit animierten Dinosauriern konntest du doch auch schon mal was anfangen, oder nicht?
Ja, aber öfter, wenn so animierte Tiere ins Spiel kommen, bin ich dann immer so, ach, weiß ich nicht. So dieser Tiger bei Walking Dead und so. So gut der auch gemacht ist, irgendwie, keine Ahnung. Bin ich da kein großer Fan von.
Life of Pi fand's auch doof.
Ja, ging. Also ich mochte den Film, der war schon in Ordnung, aber gut, man sieht halt an jeder Stelle, dass der Tiger halt computeranimiert ist und das bringt mich ein bisschen raus.
Und hier aber nicht?
Hier nicht, ne. Die computeranimierten Affen mochte ich und die Computeranimation und das CGI ist natürlich groß hier bei Planet der Affen und das ist ja auch, hier stecken ja auch definitiv Budget drin und dadurch konnten die hier einiges auffahren.
Du hast den jetzt zum ersten Mal gesehen?
Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, richtig. Das ist der einzige, den ich noch nie gesehen habe. Und ich weiß nicht, also das fiel ist so ein bisschen, dass ich die ersten beiden Teile mehr mochte. Von der neuen Trilogie. Mhm. Hatte ich so das Gefühl während des ganzen Films. Er war trotzdem geil und er war trotzdem gut und ist schon ein cooler Film, ihn zu sehen. Aber mit 140 Minuten ist er ein Tick zu lang. Man hätte den ein bisschen strafen können. Aber es ist trotzdem ein geiler Popcorn-Film. Ist von allen drei Teilen der gewesen, der am unerfolgreichsten war.
Mhm.
Ich kann mal hier den Vergleich bringen. Also der hat ein Budget von 150 Millionen und hat über 490 Millionen Box-Office gemacht. Und ist damit der Teil, der am wenigsten erfolgreich war.
Krass.
Prevolution 2011 hat nämlich nur 93 Millionen gekostet und hat 482 Millionen eingespielt. Also ungefähr genauso viel, war aber wesentlich billiger.
Mhm.
Und Revolution 2014, das war ein Monster, 170 Millionen gekostet. Der teuerste von denen hat aber auch 710,5 Millionen eingespielt.
Krass.
Also es ist ein
Das ist schon ein
Rieseneinspiel.
Ey, das ist Franchise insgesamt echt sehr erfolgreich, krass.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du zusammenzählst, 490, 482 und 710 Millionen für die Trilogie, da haben die hier ein gutes Ding hingelegt. Also es ist eine Trilogie, die war sehr erfolgreich im Kino. Und das ist auch ein Film, der wirkt auf der großen Leinwand. Also ich habe ihn jetzt zu Hause gesehen in 3D, aber auch auf dem Beamer kommt der geil. Ich habe den gerne geguckt.
Ja, also was ich so in Erinnerung habe, ist eben, ich mochte die auch alle. Mhm. Aber ich habe sie dann eben auch, das meiste davon dann wieder vergessen. So, es ist jetzt nichts, was irgendwie ewig hängen bleibt oder was so einen Eindruck hinterlässt, dass du die dann auch gleich nochmal sehen willst oder so. Ich finde eben, solides Popcorn-Kino halt.
Hast du kein Herz für Affen?
Doch, total.
Jetzt doch auf einmal. Wie, hast du Ronnys Popshow geguckt? Doch.
Das ist die Affenreferenz.
Das ist die Affenreferenz, die mir gerade eingefallen ist.
Ja. Wobei, habe ich wahrscheinlich sogar, ja.
Hast du?
Nein, ja. Aber ich stehe total auf Affen, klar.
Okay, das klingt jetzt wieder komisch. Ja. Ich stehe total auf Affen.
Nee, ich finde Affen super.
Zeig mal ein paar Fotos von deinen Ex-Freundinnen.
Okay.
Naja, ich finde Affen super. Ja, wer mag Affen nicht? Ja.
Ja, eben.
Doch lustige Tiere.
Lustig.
Ja, definitiv. Mhm. Ja. Aber hier sind sie natürlich nicht lustig, sondern hier sind sie sehr kampflustig. Und hier sind es natürlich unsere Helden, mit denen wir mitfiebern. Und ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Ich mag die alle. Ja, mit der Nachhaltigkeit, was du gerade gesagt hast. Ja, könnte man vielleicht unterschreiben. Das sind wahrscheinlich keine Filme, die man jetzt irgendwie, wo du nach 3 Jahren noch detailliert weißt, was da passiert ist.
Ja.
Aber wenn du siehst, was so an Popcorn-Filmen alles rauskommt hier von Insurgent und was wir hier schon alles rezensiert haben, dann ist das hier schon ein gutes Beispiel, so wie ein Popcorn-Film funktionieren kann und der halt geil ist und wo halt Action drin ist und Witz und und trotzdem noch was fürs Herz und CGI, was dich nicht nervt und so, dann ist das schon eine Referenz.
Ja.
Prevolution, Revolution und Survival kann ich alle drei empfehlen und sind alle drei für mich. Das ist eine sehenswerte runde Trilogie, wobei noch nicht ganz klar ist, ob es weitergeht, weil es wird sogar diskutiert, dass die das Ganze noch fortsetzen. Also das ist jetzt nicht abgeschlossen.
Ja, ist nicht groß überraschend bei den Einspielergebnissen, ne?
Eben, ja, das haben sich so ein bisschen offen gehalten, dass es vielleicht noch weitergehen könnte.
Aber es stimmt schon, man muss denen auf jeden Fall hoch anrechnen, dass sie es schaffen, dass du emotional mit einem CGI-Tier mitfieberst.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist ja auch nicht so leicht. Ja, also ich fand Woody Harrelsons Darstellung fand ich ein bisschen überzogen. Das war zu sehr Marlon Brando.
Also finde ich eh lustig. Also wäre mir damals nicht aufgefallen tatsächlich, dass er sich da an Brando orientiert hat. Aber
ja, bei mir war es tatsächlich nach 2 Minuten Screentime.
Ja.
Ja, so hier mit den Farben im Gesicht und so. Ich dachte aber, okay, Lieutenant Kurtz 2.0 oder was. Also da habe ich mir das schon gedacht und das war auch in vielen Kritiken zu hören, so dass er da. Dass er sich sehr offensichtlich da an dem orientiert hat, an dem großen Vorbild. Aber ist trotzdem ein cooler Film, kann man machen. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fand ich den am schwächsten von den dreien, aber wirklich auf hohem Niveau.
Ja.
Ja? Dann bringe ich jetzt mal die Punkte für diesen Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi, Thriller, Planet der Affen, Survival, War for the Planet of the Apes, wie er international heißt. Ist ab 12 freigegeben, geht 140 Minuten und IMDb gibt für diesen Film 7,4 Punkte. Der hat einen Metascore von 82.
82?
Ja.
Holy shit.
Rotten Tomatoes bei einer 8,2. Und wir reden von den Kritikern.
Alter.
Und die Audience gibt 4 von 5. Ist nicht schlecht, da.
Das ist alles richtig euphorisch. Was geht ab?
Letterboxd 3,7.
Okay.
Und jetzt red Lee meine Punkte.
Ich sag 7,5.
Das ist sogar noch eine 8.
Ha, schade.
Schwer geschwankt zwischen 7,5 und 8 und hab mich dann für auch beim dritten Teil für eine 8 entschieden. Insofern liegen die alle bei dieser Punktzahl.
So viel zum Thema, ich fand den dritten schlechter als die anderen beiden.
Ja, ich habe ja gesagt, das ist so, gefühlt fand ich den irgendwie so einen Tick schlechter, aber nicht so viel schlechter, dass ich da jetzt dass ich jetzt irgendwas abziehen müsste. Also er ist trotzdem bei einer 8.
Mhm.
Dazu war ich am Ende dann doch emotional ergriffen und erfreut.
Okay.
Planet der Affen Survival. Fertig.
Gut. Dann bring ich mal eine Serie.
Mhm.
Von Apple TV Plus. Aus diesem Jahr. Damit sehr aktuell.
Na, wie heißt die denn?
Da wollte ich gerade hin. Sie heißt Physical.
Oh, Physical hast du gesehen?
Ich habe Physical gesehen.
Die habe ich ganz frech auf meine Wunschliste geschoben.
Ja, das habe ich mir fast gedacht, weil du bist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Fan von Rose Byrne.
Ja, ich mag die gerne, das stimmt. Ja,
ich mag die auch gerne und die spielt hier die Hauptrolle, Sheila Rubin. Mhm. Wir befinden uns in den 80ern in San Diego. Und Sheila Rubin...
Stay classy.
Ja, stimmt. Das ist total passend schon wieder, ne? Jetzt haben wir hier eine Anchorman-Tasse stehen und ich bringe was aus San Diego. Ja.
Voll.
Und Sheila Rubin ist Hausfrau von Danny Rubin, gespielt von Rory Scovel. Den kennst du wahrscheinlich aus Superstore, wobei ich weiß gar nicht, an welchem Punkt bist du nur bei Superstore?
Zweite Staffel habe ich gesehen.
Ja, okay, nee, dann kennst du ihn noch nicht.
So früh?
Ja. Aber Black Monday hat auch mehr gespielt. Du kennst die Fresse wahrscheinlich, wenn du den googelst, weißt du, wer das ist. Der spielt hier ihren Mann. Und er ist, also die kennen sich schon länger, sind auch schon länger zusammen und sind damals zusammengekommen, weil die beide so ein bisschen idealistisch unterwegs waren. Er hat schon recht früh im College eine politische Karriere angestrebt und ist so ein bisschen weltverbesserungsmäßig unterwegs und will eben für Kalifornien und speziell die Region San Diego ein bisschen was bewegen, setzt sich dafür die Umwelt ein und will eben eine politische Laufbahn einschlagen. Und sie ist seine Frau und unterstützt ihn, wo es nur geht, ist auch wirklich so voll Vorzeigehausfrau, ne, so die macht ihm immer das Essen und alles, trägt ihm alles hinterher und macht alle seine Launen mit und versucht trotzdem immer noch dabei gut gelaunt zu sein und toll auszusehen. Was jetzt aber besonders ist an dieser Serie, weil wir hier wirklich komplett ihre POV haben, kriegen wir auch sehr schnell mit, wie viel Probleme die hat. Weil die hat ein starkes psychisches Problem. Wir hören auch immer ihre innere Stimme. Das heißt, über einen Off-Text kriegen wir ihren inneren Dialog mit, wo sie sich auch permanent selber runtermacht, weil sie selber eben extrem beschissenen Selbstwert hat. Und das kompensiert sie, indem sie bulimisch ist. Das heißt, immer wenn er ihr dann mal wieder hart auf den Sack gegangen ist und sie sich wieder extrem beschissen fühlt, zieht sie los zum nächsten Burger-Spot, beziehungsweise eigentlich alle, die sie so abfahren kann. Das ist auch ganz schön erzählt in so Montagen, wie sie dann immer von Drive-In zu Drive-In fährt und dann da irgendwie mit 7 Tüten Fast-Food sich ein Motelzimmer nimmt. Und dann geht das große Fressen los. Da schiebt sie sich das alles rein, kotzt das entsprechend wieder aus. Und das ist so eine der Richtungen, mit denen sie eben das ganze Ding kompensiert, dass sie halt so am Arsch ist. Das ist erstmal die Prämisse.
Und typische Rolle für sie. Ist ja normalerweise eher das Taffe. Der taffe Charakter in einem Film oder einer Serie. So, dass sie hier so ein bisschen so.
Und hier ist sie halt wirklich
gedemütigt wird.
Krass, eine sehr gebrochene Frau, die halt mit diesen Komplexen kämpft, die hat. Und eben ihrem Selbstbild. Und das nimmt dann eine Veränderung, als sie irgendwann auf Aerobic stößt. Ist dann in so einem Center, läuft sie ja an so einem Raum vorbei, wo eben gerade Aerobic unterrichtet wird. Und irgendwie ist sie begeistert davon. Mhm. Guckt sich das an und so dauert es dann nicht lange, dass sie da mal mitmacht. Und sie geht da völlig drin auf. So die Bewegung mit der Musik tut ihr total gut und sie findet so ein bisschen neuen Zugang zu sich selbst und macht das aber heimlich. Und ihr Mann darf davon nichts mitbekommen, weil das Problem ist nämlich auch, sie verwaltet die Finanzen dieser kleinen Familie, weil die beiden haben noch eine Tochter. Und so sehen wir immer wieder, wie sie irgendwelche Ausgaben in die Bücher schreibt und ihr Mann weiß natürlich auch nichts von ihren Fressattacken, die natürlich auch ziemlich ins Geld gehen. Weil die dann eben da immer sämtliche Burger-Spots leerräumt, um das ganze Zeug in sich reinzufuttern. Und so hat er also keine Ahnung davon, dass die eigentlich total pleite sind. Und er will dann aber mit seinem besten Freund noch so eine große Kampagne aufziehen, um eben seine politische Karriere ein bisschen ins Rollen zu bringen, weil da Wahlen anstehen und er möchte sich eben aufstellen lassen. Also soll dann eben irgendwie ein Spot gedreht werden und eine Kampagne angeleitet werden. Das kostet alles Geld. Mhm. Und so steht sie halt vor dem Dilemma, dass irgendwann rauszukommen droht, dass sie eigentlich keine Kohle mehr haben. Jetzt ergibt sich über die Freundin dann im Verlauf der Serie die Möglichkeit, dass sie auch unterrichtet, weil sie da eben sehr schnell sehr gut drin wird. Und
also als Aerobic-Trainerin oder Lehrerin. Okay.
Genau. Und ganz zu Beginn der Serie sieht man nämlich auch, also quasi das Ende der Serie, wo du aber auch am Ende der ersten Staffel noch nicht angekommen bist. Das heißt, du siehst so einen Blick in die Zukunft, in die weite Zukunft, ganz zu Beginn der Serie. Und da ist sie schon erfolgreiche Aerobic-Trainerin, auch so, dass es eben Videos von ihr gibt, wo sie die dann verkauft werden und sie eben darüber einen großen Erfolg hat, weil das war ja natürlich, fing das in den 80ern an. Das ist
Jane Fonda
auch so
war ja groß damit. Ja.
Genau, so Leute wie Jane Fonda und so, die diese Aerobic-Videos hatten, die sich halt millionenfach verkauft haben, weil das irgendwie eben den Puls der Zeit getroffen hat und viele frustrierte Hausfrauen damit so ihr Ding machen konnten. Ja, und so verfolgen wir Sheilas Weg dorthin. Davon gibt's jetzt aktuell eine Staffel. 10 Episoden, jeweils so 30 Minuten. Und das ist sehenswert.
Also, das ist sehenswert als Aerobic-Fan.
Ja, als Aerobic-Fan natürlich sowieso, ne? Konnte ich auch immer so ein bisschen mitmachen. Und gerade so die 80s-Mucke, natürlich, also gerade wie es der Titel ja auch vermuten lässt, Physical, da denkt unser eins wahrscheinlich sofort an Let's Get Physical.
Olivia Newton-John, die übrigens auch im Aerobic da so eine Videos rausgebracht hat und so. Das ist ja auch eine Person aus dem Showbusiness, die es auch gemacht hat.
Deswegen ist das natürlich kein Zufall hier.
Gute,
und so
gute Kombi.
Und so fängt nämlich auch jede Episode, also der Episodentitel ist immer Let's Get Irgendwas.
Ach so, okay.
So, und deswegen, die bedienen das voll und ganz mit diesem Aerobic-Ding. Ja, und es ist echt cool, weil du hast dann eben ihren inneren Konflikt, der sich dann natürlich auch immer stark, also verändert sich natürlich stark im Verlauf der Serie, weil sie eben in der Interaktion mit anderen Leuten sich halt immer beherrschen muss. Und so geht's dann nicht nur um ihren Mann und dieses kleinere Umfeld, was da dran hängt, sondern es gibt dann natürlich noch einen politischen Kontrahenten von ihrem Mann. Mhm. Der wird von Paul Sparks gespielt. Der spielt hier John Bream. Und Paul Sparks, Alter, war Mickey Doyle bei Boardwalk Empire. Der Typ mit dieser hohen Lache. Kannst du dich erinnern?
Ach so.
Da war Paul echt eine absolute, Sparks, absolute Nebenfigur. Aber immer, ne, wenn der war halt dabei, als ja, Mickey klar, so, klar. Stand eigentlich immer nur im Hintergrund rum und hat dann immer nur so.
Ja, ja, natürlich. Ja. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen danach.
Und dann ja, der bei House of Cards war der, glaube ich, sogar Emmy nominiert. Und
bei
so.
House of Cards hat er den Fotografen gespielt und auch bei diesem unsäglichen hier Girlfriend Experience hat er auch eine männliche Hauptrolle gespielt. Mhm.
Und er ist hier eben so der konservative politische Kontrahent ihres Mannes.
Mhm. Okay.
Ja, der beste Freund des Mannes, Jerry, wird von Geoffrey Arendt gespielt. Den müsstest du aus 500 Days of Summer kennen. Oder Garden State hat er auch mitgespielt. Fresse kennst du garantiert auch. Mhm. Ja. Die haben das jetzt im August, haben die das für eine zweite Staffel verlängert, also geht weiter.
Läuft.
Creatorin des Ganzen, Annie Wiseman, die hat schon bei Desperate Housewives mitgemacht und hat auch The Path gemacht, die ich sehr mochte, mit hier Aaron Paul, diese Sektennummer.
Ja, wo bleibt die Rezension?
Naja, ich müsste die dritte Staffel mal zu Ende gucken.
Wieso hast du denn bei Physical eigentlich nicht die zweite Staffel abgewartet? Manchmal machst du so, manchmal machst du so.
Ja. Na, ich dachte, bevor dann wieder Isa vorbeikommt und
machst du lieber gleich. Beeil dich mit dem Path.
Ja.
Als ob Isa jetzt hier klingeln würde und mal schnell vorbeikommt. Einfach mal die Filme ins Mikrofon rezensieren. Völlig ungeplant.
Ja. Und ich glaube, das ist nichts für jeden. Mhm. Weil ich glaube, man muss auf jeden Fall Rose Byrne mögen. Man muss auch irgendwie was mit den 80ern anfangen können.
Können ja einige auch nicht leiden, deswegen
eben
das so. Setting und das Szenario.
Deswegen, das ist jetzt nicht der ganz große Wurf, die Serie, aber das kann man wirklich gut gucken. Also ich war hier gut unterhalten und mochte das. Dann sag ich mal was zu den Zahlen. 7,3 gibt's auf IMDb. Ist übrigens ab 16 freigegeben. Muss ich jetzt auch nicht so richtig weiß, warum.
Sexy Aerobic Outfits.
Ja, gut, es werden ein paar Drogen konsumiert, ne? Ich meine, sind die 80er in Kalifornien. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht. Metascore liegt hier bei 60. User Score auf Metacritic, interessanterweise aber wiederum bei 7,3. Und auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 65% und vom Publikum 82%.
Oh. Da sind Diskrepanzen zwischen Kritik und Audience auf jeden Fall.
Ja, insgesamt so ein bisschen durchwachsen.
Mhm.
So, und jetzt du.
Ich würde sagen, du bist bei einer 7,5.
Ich bin bei 7.
Eine 7 ist es. Okay. Da hast du zu pessimistisch und nicht zu optimistisch.
Ja, ich könnte jetzt wieder sagen, 7,5 wäre auch fein, aber dann ärgerst du dich wieder.
Ja, hast du jetzt gesagt. Und ärgere ich mich. Also.
What the fuck?
Ja, so ist das. Also auch so.
Have you ever thought of just lowering your standards in terms of general happiness?
Nee.
Nee, ist keine Option.
Diese Theorie fällt auf jeden Fall flach, diese Option. Nee. Standards runterschrauben. Wo kann man denn hin? Da würde ich ja die ganzen Topmodels nicht daten.
Ja, aber man geht weniger frustriert durchs Leben, weißt du, wenn man die Latte einfach so ein bisschen niedriger legt.
Frustriert. Das ist wie so ein Hochspringer, der die Latte auf 50 Zentimeter packt und sich dann freut und jubelt, weil er rübergesprungen ist. Nee. Du musst die hochpacken, um Weltrekorde zu schlagen. Das ist die Einstellung.
Ja, aber glaub mir, man geht besser gelaunt durchs Leben, wenn du mit weniger glücklich bist.
Die Höchstleistung erreichst du nur, wenn du wirklich große Ziele hast und dann sagst, da will ich hin.
Mhm.
Deswegen bin ich auch so ein weltweit bekannter DJ geworden.
Apropos. Um diese Haltung mal zu untermauern, weil wir hatten es vorhin von Feedback und so, ich habe mir das mal rausgeschrieben, weil ich glaube, Dennis war das, ne, der sich anhand unserer Liste mal so ein bisschen einen Überblick verschafft hat, wie wir so im Durchschnitt abstimmen, weil wir, glaube ich, irgendwann mal eine Diskussion darüber hatten, wer von uns beiden tendenziell positiver abstimmt, Punkte vergibt als der andere.
Ach, da hat er eine Statistik gemacht?
Ja, hat er uns doch geschrieben. Ich frage mich nicht mehr, auf welchem Weg, aber...
Was? Das habe ich nicht mitbekommen. Die Nachricht habe ich nicht mitbekommen.
Okay.
Okay.
Ja, jedenfalls habe ich mir das dann auch mal angeguckt und das ist ja dank Excel-Tabelle relativ easy.
Mhm.
Was würdest du tippen, wo du im Schnitt bist?
Du meinst jetzt im Schnitt von den Punkten, die ich gegeben habe?
Ja, was ist so deine Durchschnittspunktzahl, die du vergibst? Ich habe es hier auf 4 Kommastellen genommen, weil so weit liegen wir nicht auseinander.
Ich würde sagen, irgendwas um eine 7 rum.
Ziemlich genau sogar, ja. Du bist bei 7,0985 im Schnitt.
Okay.
Also fast ein 7,1.
Mhm.
Und ich bin bei 7,2978. Also genauso quasi 7,3.
Das wäre ähnlich
gedacht. Also uns trennen da 0,2 Punkte, was nun wirklich nicht die Welt ist.
Mhm.
Aber ich habe sehr viel öfter 10 Punkte vergeben als du.
Ja gut, das habe ich auch vorher schon gewusst, ja.
Ja, und also bei dir ist es so... Deine meistvergebenste Punktezahl ist die 7.
Die 7?
Du hast 187 Mal eine 7 vergeben.
Okay.
Im Vergleich dazu, bei mir ist die häufigste Zahl, die ich vergebe, eine 8.
Ach, okay.
Ich habe 112 Mal eine 8 vergeben. So, und jetzt die 10. Was glaubst du, wie oft hast du 10 Punkte vergeben?
Ja, die Statistik haben wir schon mal aufgestellt. Ich glaube nach einem Jahr.
Ah ja, ja gut, das ist aber auch schon wieder eine Weile her, ne?
Da war ich bei 10, glaube ich, und du hattest 25 oder so.
Ja, gut.
Das war so die Diskrepanz und jetzt denke ich.
Definitiv ein paar dazugekommen.
Ja, ich denke, jetzt bin ich vielleicht bei 20 und du bei 35.
Du bist bei 47.
47 mal 10 Punkte?
Ja.
Wirklich?
Laut unserer Tabelle ja.
Okay, krass. Ja, gut, okay, sind ein paar Herzensfilme dazugekommen. Krass, hätte ich niemals gedacht.
Und ich bin bei 77.
77 mal 10 Punkte, okay, krass.
Ja.
Nicht schlecht.
So viel zu der Statistik wollte ich für Dennis mal nachreichen.
Ja, ist mega.
Oh my God, I fell for it and I loved it.
Gefällt mir.
Sehr schön.
Aber ich meine, was jetzt hier daraus nicht so hundertprozentig hervorgeht, weil du bist zwar sehr euphorisch, wenn du Filme magst und bist bei 10 Punkten, aber ich glaube, dass du insgesamt, also es wäre interessant zu wissen, wer am meisten Filmen zwischen 1 und 4 Punkten gegeben hat, weil da bist du, glaube ich, auch vorne.
Das lässt sich ja auch rauslesen.
Mhm.
Und es stimmt schon. Du hast, glaube ich, ganz zweimal 0 Punkte vergeben.
Schlägst du das schon?
Und nee, weil das mit den 0 Punkten hast du ja erst relativ spät eingeführt. So, deswegen ich habe, glaube ich, aber schon 4 mal 0,5 oder so.
Mhm.
Und ja, warte mal hier, seltenste 0,54 bei mir, ja.
Ja, du bist dann, glaube ich, auch, was die Unterhälfte angeht, bist du, glaube ich, auch ein bisschen mäkliger als ich.
Was heißt das?
Naja, das heißt, dass du mehr Filme auch abstrafst, als
ach
ich
so,
abstrafe.
Ja,
wo ich
total.
Dann sage, ach komm, kann man machen.
Nee, sieht man auch. Also bei dir ist so zwischen 0 und 4,5 findet super wenig statt. Das müsste man jetzt mal addieren, ja, was da die Range ist. Aber das ist bei mir definitiv mehr. Also, ich habe allein 17 Filme, die 4 Punkte bekommen haben.
Ja, siehst du?
Ja, da bin, also, das stimmt schon. Bei mir sind es halt immer so ein bisschen mehr Extreme.
Aber guter Übergang. Ziehen wir mal den Durchschnitt jetzt ein bisschen nach unten. Weil, deswegen habe ich ja hier eine waschechte Gurke jetzt mitgebracht.
Der nächste Null-Punkte-Film, juhu.
Insofern ist das ein guter Übergang auf jeden Fall.
Okay, hau raus.
Der landet definitiv in der ersteren Hälfte. Ich habe einen Film angeguckt aus dem Jahr 2014. Der nennt sich Amnesiac. Und Regisseur des Ganzen ist Michael Polish. Hätte ich mir seine Filmografie mal angeguckt. Die besteht ausschließlich aus 4 Punkte und 4,5 und 5 Punkte bei IMDb.
Sag mal, Amnesiac, nennt man so jemanden, der unter Schlaflosigkeit leidet, oder?
Nee, das ist Insomnia. Nee,
das ist Insomnia. Was ist Amnesia nochmal? Ach nee, ist Gedächtnisverlust.
Richtig.
Ja.
Richtig.
Und nennt man so jemanden, der unter Gedächtnisverlust leidet?
Ganz oder? Genau.
Okay.
Genau so nennt man den. Und Michael Polish, bekanntester Film, den du vielleicht kennen könntest, ist Astronaut Farmer mit Billy Bob Thornton. Den hat er, da hat er die Regie geführt. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört
hast. Wie heißt
den? Den habe ich gesehen. The Astronaut Farmer.
Astronaut Farmer, ja, sag mir was.
Den habe ich damals sogar gesehen. Der hat den Film Amnesiac inszeniert und der steigt ein mit einem Autounfall am Anfang, wo ein Ehepaar mit einem kleinen Mädchen auf der Rückbank fahren hat Auto, die Mutter dreht sich um, guckt das Mädchen an, der Vater dreht sich um, guckt das Mädchen an und in dem Moment, wo er der Vater das Mädchen anguckt, schreit halt die Frau so und das Mädchen schreit halt und du weißt, okay, es passiert irgendein Autounfall und dann siehst du halt einen Knall und das Auto fährt irgendwo gegen einen Baum. Der Vater wacht auf in einem Zimmer in einem Haus, wo nichts drinsteht. Und er kann sich an nichts erinnern. Da steht nur ein Bett, der hängt am Tropf und er liegt in diesem Bett. Der wird gespielt von Wes Bentley. Mhm. Seine Frau, gespielt von Kate Bosworth, steht neben ihm und gibt ihm so, keine Ahnung, guckt, ob mit dem Tropf alles okay ist, verpflegt ihn und hin und her und er kann sich an null erinnern. Der weiß halt noch nicht mal, wer sie ist, als er sie so anguckt. Der leidet unter diesem besagten Gedächtnisverlust. Und im Laufe des Films tauchen halt immer so Bruchstücke auf von seinem Gedächtnis. Also er fängt halt an, wieder so bruchstückmäßig zu erinnern, steht dann auch irgendwann aus diesem Bett, fängt dann an, im Haus so ein bisschen rumzugucken und kann sich an nichts erinnern, was da irgendwie passiert. Da laufen zwei Katzen rum, der kann sich nicht erinnern, jemals Katzen gehabt zu haben mit ihr. Der kommt in so ein Fotolabor, wo sie so Videos und Filme entwickelt. Und kann sich nicht erinnern, dass es diesen Fotoraum gab oder dass sie irgendwelche Filme entwickelt hat. Er findet halt ein Fotoalbum und findet aber keine Fotos von den beiden gemeinsam. Mhm. Und von dem Mädchen, was so bruchstückweise, woran er sich erinnert, wo er glaubt, das ist seine Tochter, fehlt halt auch jede Spur.
Okay.
Und sie versucht ihn aber immer wieder in diesem Haus zu halten. Dazu kommt ja, dass er immer noch irgendwie, dass sein Bein im Gips ist und dass er sich nicht richtig bewegen kann und deswegen auch nicht besonders mobil ist. Und das Ganze entwickelt sich dann zu so einem Misery-Szenario fast, wo sie ihn halt schon streng kontrolliert, dass er in seinem Bett bleiben soll und er aber nicht aufstehen soll, aber er merkt irgendwie, dass irgendwas faul. Mhm. Und seine Frau, die scheint ihm halt irgendwie fremd zu sein und er weiß aber nicht, was los ist und was hier Sache ist. Und dann findet er bei seinen Expeditionen, wenn er sich so ein bisschen aufmacht, das Haus zu erforschen, in einem Schrank im Keller einen toten Mann.
Er findet im Schrank einen toten Mann.
Richtig. Der ist in Folie eingewickelt, der macht so diesen Schrank auf. Du siehst da, dass die Katzen anfangen, an diesem Schrank zu kratzen. Er macht diesen Schrank auf und da fällt halt eine Leiche raus. Mhm. Und bis hierhin würde ich erzählen. Und er versucht herauszufinden, was geht hier ab, wer bin ich, hat aber das Problem, dass er unter dieser Amnesie leidet und sich an nichts erinnern kann. Mhm. Seit diesem Unfall. Das ist die Story von Amnesiac.
Was für ein Genre ist das? Also, ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber kommen da auch noch Horrorelemente dazu?
Das ist Drama, das ist Horror, das ist Mystery und das ist Thriller. Mhm. Weil es wird ein bisschen blutig und es wird ein bisschen mysteriös und es wird ein bisschen dramatisch und es wird ein bisschen thrillerisch. Mhm. Das Amnesiac in der Nutshell und das Ganze wird begleitet mit einem unerträglichen Score.
Schön.
Wenn du Classic Dave jetzt die Mundharmonika weggenommen hättest und du würdest ihm so ein Keyboard zum Beispiel geben zum Rumklimpern und würdest sagen, Dave, spiel mir was Romantisches. Und er drückt dann so ganz lange auf diesen Keyboard-Taste rum, so spiel mir was Dramatisches und so, dann wäre wahrscheinlich der Score hier rausgekommen.
Okay.
Du hast ein Color Grading aus der Hölle. Mhm. Das ist die ganze Zeit von der Kamera so eine Seifenoper-Optik, dass du kotzen magst, so von den Bildern. Es sieht so billig aus.
Ist das so ein Low-Budget-Film oder wie kommt das?
Naja, das Budget war geschätzt ungefähr 3 Millionen.
Ja, gut, okay. Ist nicht die Welt.
Das ist nicht die Welt, aber ich frage mich trotzdem, wo sind die hingegangen, diese 3 Millionen?
Mhm.
Weil das ist hier wirklich, das ist total langweiliger Scheiß. Das ist bescheuert.
Wie lange geht denn der Spaß, wenn das langweilig ist?
84 Minuten. Quälend lange 84 Minuten tatsächlich.
Echt?
Ja.
Das ist eigentlich eine recht knackige Länge.
Ja, aber...
Wow. Ugly and boring. What a winning combination.
Also dieses Sample passt hier auf den Film wie die Eins. Ich kann es nicht verstehen, weil Kate Bosworth mag ich ja gerne und die hat ja schon einen Film mitgespielt wie Superman Returns, Gegen jede Regel, 21. Die stand vor der Kamera mit Denzel Washington, mit Thomas Jane, mit Kevin Spacey, mit Frank Langella, mit James Marsden und so und auch Wes Bentley. Ich meine, der hat sein Debüt in American Beauty gefeiert als Sohn mit der Papiertüte und so.
Ja.
Hat aber auch Interstellar hat damit gespielt, bei Mission Impossible Fallout war er dabei und so. Also große Filme.
Ja, ist auch zweifelsohne ein guter Schauspieler.
Ja, die sind beide gut. Ich finde, Kate Bosworth strahlt auch so, das ist eine von diesen Personen, die so diesen Hollywood-Glamour der 50er, 60er ausstrahlt. Die hat so ein bisschen was von diesen Hollywood-Stars von damals. So diese Schönheit und gleichzeitig so dieses, die mag ich auch gerne und sehe die gerne.
Mhm.
Aber hier waren die beiden auf jeden Fall komplett verschenkt, Alter. Der Film ist wirklich sterbenslangweilig und totaler Schrott. Und mich hat gar nicht mehr interessiert, worum es hier geht und wie sich das Ganze entspinnt. Auch wenn das Ende und der finale Twist letztendlich nicht schlecht ist und so ein bisschen mich wieder geweckt hat. Aber Amnesie kannst du auf jeden Fall komplett in die Tonne kloppen. Ist nicht gut. Ist ab 16 freigegeben und für den Arsch.
Okay. Also das einzig Positive ist das Ende.
Das ist wirklich das einzig Positive. Aber davor musst du erstmal 80 Minuten den Film angucken.
Ja, das ist...
Boah. Bevor das aufgelöst wird. Und du hast weder geile Bilder, wie gesagt, die Kamera nervt, der Score nervt und... nicht gut. Das sehen die Punkte und unsere Kollegen von IMDb und Rotten Tomatoes und Letterboxd auch ähnlich. IMDb ist bei einer 4,3. Der Metascore rutscht dir schon in den roten Bereich ab, 33. Rotten Tomatoes 4,9. Und die Audience ist bei einer 2,1. Das ist gerade mal eine 14% Empfehlung.
Wow.
Letterboxd 1,8 für Amnesiac.
Ja.
Hätte ich mir klemmen können. So viel kann ich dir schon mal verraten.
Die Zahlen klingen noch ein Ticken besser als das, was jetzt so bei dir rüberkam. Finde ich.
Mhm.
Deswegen, also du klingst nicht so nach 4-5 Punkten. Das klingt.
Ich hoffe, dass sie nicht so klingen. Ja.
Nee, es klingt weit drunter. Jetzt ist halt nur die Frage, wie weit. Das haben wir schon oft.
Wie weit?
Also du sagst, das einzig Positive ist das Ende. Ich sag, du vergibst immerhin noch einen halben Punkt.
What? That was a classic.
Was ist los mit dir? Da warst du ein bisschen zu pessimistisch.
Okay.
Ich leg noch einen doppelten. Ich leg das Doppelte drauf.
Anderthalb.
Nee. Doppelte von einem halben Punkt ist anderthalb.
Das Doppelte von einem halben Punkt ist ein Punkt und wenn du den drauflegst, liegt es zwar anderthalb.
Gestern. Ach, so hast du gerechnet. Nein, ich meine natürlich das Doppelte von dem, was du getippt hast, ist mein Ergebnis. Ist eine Eins.
Eine Eins, sehr gut.
Ich gebe einen Punkt für Amnesiac.
Das ist ja im Rahmen.
Ja, mehr ist dann doch nicht. Das ergibt eine Letterbox-Bewertung von 0,5 von mir. Also da ziehe ich den Durchschnitt definitiv runter. Das ist ein Schrottfilm. Ich habe mich jetzt tode gelangweilt.
Na, schade.
Und hatte hier kaum Schauwerte, außer vielleicht die schöne Kate Bosworth und das einigermaßen gelungene Ende und der Twist, der dazu gehört. Ja, könnt ihr vergessen.
Na, schade.
That was radical.
Ja, richtig radical.
Mal kurz zugrunde gemacht hier den Film. Aber gut, ist ja auch immer mal wieder hilfreich zu wissen, welche Filme man sich nicht angucken muss.
Eben. Hat ja auch gut gepasst gerade zu der Statistik insofern.
Naja.
War ein witziger Übergang, dass ich da gerade so eine Gurke mir vorbereitet habe.
Und mein nächster Film ist jetzt definitiv Kontrastprogramm.
Mhm.
Geht eher in die andere Richtung und passt insofern auch schon wieder ganz gut, weil du eben Marlon Brando angesprochen hast.
Mhm.
Und ich habe jetzt einen Film mit ihm.
Ui.
In der Hauptrolle. In seiner ersten Oscar-Performance. Nachdem er viermal wohlgemerkt in Folge nominiert war, hat er hierfür seinen ersten Oscar bekommen. Weißt du jetzt, welcher Film das ist?
Ja. Ich glaube, ich weiß es. Okay. Down the Waterfront?
On the Waterfront.
On the Waterfront heißt
er. Ja, genau. Zu Deutsch, die Faust im Nacken.
Richtig.
Top-rated Movie, Platz 180.
Fettes Ding.
Hast du ihn gesehen?
Ja.
Ja.
Großartiger Film.
Ich habe den auch schon mal irgendwann in ganz jungen Jahren gesehen, aber eben nicht so, dass ich mir da wirklich irgendwie ernsthaft eine Meinung zu bilden konnte.
Mhm.
Deswegen jetzt nochmal und erst recht, weil Poster-Content.
Ja.
Und das war eben einer von denen, wo ich wusste, irgendwann mal gesehen, aber um den wirklich auf dem Poster freizurubbeln, wollte ich ihn nochmal sehen.
Fürs Gewissen. Ja, ja, ist auch richtig so. Wenn du dich gar nicht mehr dran erinnern kannst, dann sollte man ihn schon nochmal neu sichten.
Naja, und für den Podcast vor allem.
Das ist ein Commitment hier.
Alles für den Podcast. Ey, dieser Film hat 8 Oscars bekommen. Was ja schon echt amtlich ist. War 12-mal nominiert. Und deswegen zu Recht in den Top 250 Filme auf IMDb. Ich glaube, ich verrate dann nach, welche Oscars es gab, oder? Das ist wahrscheinlich geschickter.
Mhm.
Zur Handlung. Wir befinden uns in New Jersey, Hoboken. Und Terry Malloy, gespielt von besagtem Marlon Brando, der ist so ein ehemaliger Boxer, der für Geld gekämpft hat und arbeitet jetzt eben on the waterfront, nimmt da die Jobs an, die es halt so gibt. Da werden einfach täglich Schiffe entladen und beladen. Und er gehört eben zu dem großen Trupp an Männern, die da jeden Tag stehen und darauf hoffen, dass es einen Job gibt. Er hat aber einen verhältnismäßig guten Stand, weil der Film steigt damit ein, dass er mit einer Taube ankommt, vor einem Haus steht und an ein Fenster hochruft, weil da wohl ein Kumpel von ihm wohnt. Und er sagt, hier, ich habe deine Taube, lass mal auf dem Dach treffen, dann gebe ich dir die zurück, weil da sein Taubenschlag ist.
Mhm.
Und dann gibt's einen Schnitt und der Typ fällt vom Dach und Terry ist wieder unten und steht da mit ein paar Typen vor so einer Kneipe rum und die kriegen eben mit, dass der vom Dach fällt. Und wir sehen, da gibt's Mafia-Strukturen, weil die anderen Herren sind nicht überrascht, dass der vom Dach gefallen ist, weil es hieß, der wollte aussagen, weil es da eben so ein Komitee gibt, was die Machenschaften an der Waterfront überwacht. Und diese Jobvergabe. Und derjenige wollte aussagen, weil er eben was wusste, also wurde er auf diese Weise zum Schweigen gebracht. Das heißt, Terry Malloy kriegt dann hautnah mit, dass mit den Leuten nicht zu spaßen ist. Jetzt ist aber so, dass sein Bruder, Charlie Malloy, der ist in den Strukturen, hat der einen recht guten Stand, weil der ist sowas wie die rechte Hand von dem Boss. Mhm. Oder der ist halt da im engsten Umfeld. Und deswegen kann Terry erstmal nicht so wahnsinnig viel passieren. Trotzdem kriegt er durch diesen Vorfall, geht's schon los so mit den ersten Zweifeln. Aber er ist eben noch relativ junger Typ, geht auf die 30 zu, ist wenig ambitioniert und sagt von sich selbst auch, hey, ich habe das Gefühl, wenn ich mit Ambitionen noch warte, dann lebe ich länger. Was dann eben diese Szene vom Anfang sehr gut belegt. Durch diesen Mord wird dieses Komitee natürlich erst recht aufmerksam. So, die befragen jeden, befragen also auch Terry. Und Terry sagt immer wieder, hey, ich weiß von nichts, ich sag nichts, weil er genau weiß, was mit den Leuten passiert, die klar machen, dass sie da irgendwas zu sagen wollen. Die Schwester von demjenigen, der vom Dach gestürzt wurde, die tritt dann auch auf den Plan mit dem ortsansässigen Priester, der sich sehr dafür einsetzt, dass sich an diesen Strukturen dort was ändert.
Mhm.
Und sie kommt eigentlich primär hin, weil ihr Vater ist auch noch im Spiel und der arbeitet da eben auch noch und sie geht halt hin, um dafür zu sorgen, dass er weiter arbeiten kann, weil jetzt natürlich durch den Bruder auch eine Arbeitskraft weggefallen ist und damit Einkünfte und so, und das ist alles sowieso hochdramatisch. Und weil sie immer wieder vor Ort ist, verliebt sich Terry in sie. Und durch das Verhältnis zu ihr und eben durch diese immer schwieriger werdenden Umstände macht er eben diesen Wandel durch. Und da geht's dann sehr stark um Loyalität, natürlich auch um Liebe, aber eben primär um diese Mafia-Strukturen, die es da an der Werft eben gibt, wo immer wieder diese Jobs vergeben werden. Mhm. Und das sehen wir hier über eine Stunde 48 Minuten in diesem Crime-Drama-Thriller von 1954. Und es gilt ja nicht nur wegen des Oscars, aber ich meine, Marlon Brando galt sowieso als der beste Schauspieler ever, ne? Der hat das ganze Ding schon sehr neu definiert. Und ich glaube, das ist hier das Ausschlaggebendste an ihm und seiner Karriere, dass der halt mit einer Art natürlichem Schauspiel ankam zu einer Zeit, wo es noch überhaupt nicht üblich war.
Ja, war seiner Zeit voraus.
Definitiv. Und das ist schon auch das, was einen hier sehr toll durch den Film bringt. Mhm. Weil ihm zuzugucken, wie er sein Ding macht, das schockt halt.
Ja, ist ein Classic Brando auf jeden Fall, der Film.
Weil er ist natürlich zweifelsohne ein geiler Typ, hatte das schon auch sehr auf dem Zettel. Also das war auch ein ziemliches Geficke, ihn überhaupt für den Film gewinnen zu können, weil, wie ich eingangs gesagt habe, hatte er da schon 3 Oscar-Nominierungen für die beste Hauptrolle im Gepäck.
Also war er schon Hotshot.
Hey, der war 52, 53 und 54 nominiert für Endstation Sehnsucht, Viva Zapata und Julius Caesar.
Krass.
Und dann kam die Nominierung, da hat er dann endlich einen Oscar für bekommen. Und dann hat es echt gedauert bis zum Paten, bis er den wieder bekommen hat. Mhm. Er hat tatsächlich nur diese beiden. Aber eben, also seine Art, an Schauspiel ranzugehen, war eben vor allem für die Zeit eine sehr andere. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, der war hier 30, als er das gespielt hat. Und derjenige, der Charlie Malloy, seinen älteren Bruder, spielt, war 29. Das war nämlich Rod Steiger, den man auch kennt, weil ich glaube, du hattest hier mal In the Heat of the Night, ne?
Ja, ja, klar, da spielt er den rassistischen Bullen.
Genau, und hat dafür nämlich seinen Oscar bekommen.
Korrekt.
Ja, weil auch Rod Steiger war hier einer der Herren, die nominiert waren.
Ja, der hat auch eine riesen Filmografie danach hingelegt.
Ja, also sowieso, jetzt kann ich mal zu den Nominierungen kommen, weil das ist so krass, du hast hier so viele Schauspielnominierungen. Mhm. Weil erstmal die 8 Oscars, die er bekommen hat, war bester Film, beste männliche Hauptrolle, Marlon Brando, beste weibliche Nebenrolle, Eva Marie Saint, weil die spielt eben Edie Doyle, die Dame, in die er sich dann verliebt. Mhm. Hier übrigens ihr Featurefilmdebüt. Die hat dann später noch andere, auch große Filme gemacht, sowas wie Unsichtbaren Dritten, aber ja, hat dann schon primär Fernsehen auch gemacht.
Ja, stimmt.
Ja, das war hier ihr Featurefilmdebüt. Krass. Hat dafür gleich den Oscar bekommen. Mhm. Ja, zumal dann, ne? Also Grace Kelly war angefragt für die Rolle, hat das abgesagt, um lieber das Fenster zum Hof zu drehen.
Ja, tatsächlich beide ähnlicher und, Typ.
Ja, und also die Entscheidung war ja richtig, weil der Regisseur, habe ich noch gar nicht gesagt, ne, wer das war, Elijah Kazan, der hat sich sehr für sie eingesetzt. Und es hat funktioniert, weil sie hat den Oscar bekommen. Ebenso eben der Regisseur, der Drehbuchautor, Kamera hat einen Oscar bekommen, Art Direction und Schnitt. Das sind die 8 Oscars. Und dann gab es eben noch weitere Nominierungen für Lee J. Cobb, der hier diesen Mafiosi spielt oder den Oberboss von dieser Gewerkschaft, Johnny Friendly. Mhm. Carl Malden, der den Priester spielt, war auch Oscar nominiert. Rod Steiger, der den Bruder spielt. Und dann war noch die Musik von Leonard Bernstein nominiert. Und das ist insofern krass, weil das ist hier sein einziger Film, wo er den Score gemacht hat, der kein Musical ist.
Okay. Krass.
Ja. Die Idee zu dem Film, das fand ich so abgefahren, als ich mir die Credits angeguckt habe von den Autoren. Weil bei jedem steht irgendwie was dabei und ich dann war so ein bisschen verwirrt. Also Bud Schulberg hat den Oscar auch bekommen. Da steht aber in Klammern dahinter, based upon an original story by, weil er hat sich wohl die Geschichte ausgedacht. Das ist aber, erzähle ich gleich, so ein bisschen, war so ein Heckmeck. Mhm. Weil es gab Jahre zuvor, gab es einen Reporter namens Malcolm Johnson, der hat so eine Artikelreihe geschrieben. Das waren insgesamt 24 Artikel, die nach und nach in der Zeitung veröffentlicht wurden, wo der über die Machenschaften und die Mafia-Strukturen in diesen Gefilden geschrieben hat. Der hat dafür einen Pulitzer-Preis bekommen. Mhm. Das heißt, die Geschichte hat eh schon eine große Aufmerksamkeit erreicht. Und dann gab es in den 40ern, 48, wurde tatsächlich der derjenige, der zuständig ist für die Jobs, für die Jobvergabe, also der, der die Leute anstellt an den Docks in New York, der wurde umgebracht. Mhm. In solchen Mafia-Strukturen. Und dann hat das Ganze natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann kam nämlich auch eben Bud Schulberg darauf, sich für die Sache zu interessieren und hat dann da jahrelang recherchiert, hing dann da in den Kneipen rum, hat sich dann mit den Leuten unterhalten, hat eben auch diesen Priester kennengelernt, weil diese drei Hauptfiguren, Terry Molloy, Johnny Friendly und der Priester, Father Barry, die basieren auf realen Figuren. Und so hing der dann da dauernd an der Westside in Manhattan oder Long Island rum und hat sich eben mit den entsprechenden Leuten unterhalten, hat sich das jahrelang reingezogen und darauf basierend eben das Drehbuch geschrieben.
Krass.
Ja, der Witz ist aber, dass davor Arthur Miller, also hier Tod eines Handlungsreisenden Arthur Miller,
der
wurde vom Regisseur gefragt, ob er eben nicht so eine Geschichte schreiben möchte, hat dann auch eine Version geschrieben, hat die dann aber wieder zurückgezogen, weil die Studios ihm auferlegt haben, die Bösewichte zu Kommunisten zu machen. Und das wollte er nicht.
Da hat er sich geweigert, ja.
Dann hat er das Ding zurückgezogen und dann kam eben erst Bud Schulberg zum Zug. Das hat auch, also hab da ein bisschen was drüber gelesen, das ist sehr verworren, weil zwischen Elijah Kazan und Arthur Miller gab es wohl auch eine ziemlich lange große Fehde. Das hat eben viel mit Anti-Amerikanismus zu tun und so weiter, was Kazan unterstellt wurde von Arthur Millers Seite und so. Und das ist also alles ziemlich wirr. Will da jetzt auch nicht allzu nah drauf eingehen. Fakt ist nur eben, ich find's krass, dass Arthur Miller erstmal ein Drehbuch geschrieben hatte, was aber nicht genommen wurde. Und dann Bud Schulberg zum Zug kam, da diese Geschichte draus gemacht hat und es dafür dann auch einen Oscar gab. Jetzt, weil eben manche dieser Figuren auf realen Personen basiert haben, kam 1955 Anthony De Vincenzo an und hat Columbia Pictures verklagt, weil er gesagt hat, Moment mal, Terry Molloy, hier so ein Typ, Whistleblower und Dockarbeiter, das bin ich. Hat dann auch gewonnen, beziehungsweise die haben sich dann außergerichtlich geeinigt und der hat dann halt eine kleinere Abfindung bekommen. Aber der fand das im ersten Anlauf nicht cool. Ja. Und dann gibt's echt eine Menge Infos zu eben Brando und dem Produzenten, wie er versucht hat, Brando für dieses Projekt zu gewinnen. Und das ist schon echt abenteuerlich, weil der hat ihm erst das Skript zugeschickt und Brando hat abgesagt. Was wohl relativ üblich war. Jetzt hat er aber schon beim ersten Mal, hat er zwischen die Seiten so kleine Zettel gelegt und das Drehbuch kam zurück und die Zettel waren noch drin, was ihm den Hinweis gegeben hat, der hat es gar nicht gelesen.
Der hat es gar nicht gelesen, ja.
Also mussten sie sich was einfallen lassen. Zwischenzeitlich kam Frank Sinatra auf den Plan, der gesagt hat, klar, mach ich. Und das finde ich so krass, wie oft wir Sinatra haben, der irgendeine Rolle spielen wollte, die dann irgendein Paul Newman oder Brando oder sonst wer gespielt hat. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Also ich bin ja froh, dass er trotzdem eine große Karriere hatte, aber dass der schauspielerisch nie so Fuß gefasst hat, dass er da irgendwie in die A-List aufgestiegen ist. Es hat schon auch oft irgendwie Timing-Probleme und so gehabt, ne? Weil
ja, der war auch immer zweite, dritte Wahl, ja.
Ja, eben. Und hier war es halt Big Time, weil Sinatra hat dann per Handschlag zugesagt, so, also hatte mit dem Regisseur auch die Verabredung, dass er es macht, hatte dann auch sogar schon Kostümproben gemacht, aber der Regisseur wollte halt Brando. Und die Studios, die waren natürlich auch daran interessiert, Brando zu kriegen, weil der ein größerer Publikumsmagnet war und die sich darüber halt mehr in größere Zahlen erhofften. Jetzt sind die hingegangen und haben Carl Malden, ne, der den Priester spielt, weil der auch Regieambitionen hatte, haben sie den beauftragt, diese Liebesszene zwischen Terry und Edie zu inszenieren mit zwei jungen Schauspielern. Haben die gemacht? Und haben das dann Brando geschickt mit der Frage, ob er sich das nicht nochmal durch den Kopf gehen lassen möchte. Und haben so getan, als würden sie jetzt einen völlig neuen, unbekannten Typen die Rolle von Terry Molloy geben. Und da war Brando halt sofort pikiert und dachte sich, Moment mal, nee. Also bevor das der spielt, den kein Schwanz kennt, nachher, ne, läuft er mir hier noch den Rang ab und so. Vorher mache ich das. Eine Woche später hat er unterschrieben.
Ah ja.
Das Witzige ist, der junge unbekannte Schauspieler, der Terry Molloy in dieser einen Szene gespielt hat, war Paul Newman.
Ach, krass.
Der da natürlich wenig später selber eine große Karriere gemacht
hat. Ja, aber da kannte man ihn noch gar nicht.
Und sie war hier Joanne, wie heißt sie, Woodward,
seine zukünftige Frau.
Ach,
wie lustig.
Die waren halt beide am Actors Studio und sind dann da eingesprungen, quasi für diesen kleinen, Screentest kann man das nicht nennen. Also die haben halt eigentlich nur diese Fake-Szene gedreht, um Brando damit zu locken. Ey, das muss man überlegen, was die für einen Aufriss machen, damit Brando da am Start ist. Ey.
Tja, der muss hofiert werden, der feine Herr.
Ja, aber hallo. Deswegen, der hat übelst Faxen gemacht in seinem, der hatte sich auch vertraglich zusichern lassen, dass er nur bis 4 jeden Tag arbeiten muss.
Das hatten wir doch neulich schon mal.
Ja, das hatten wir, aber da war es, hat es aber Alkoholikerprobleme, weil ich glaube, es war Oliver Reed.
Ja, stimmt, weil er 4 Uhr nicht mehr ansprechbar war.
Ja. Hier war das so, dass kurz zuvor war Brandos Mutter gestorben und er war noch psychisch ziemlich mitgenommen so und ist dann eben jeden Tag im Anschluss zum Therapeuten gerannt. Und hat sich das aber halt vertraglich auch zusichern lassen. Das hatte so ein bisschen zur Folge, dass er und Rod Steiger sich nicht so wahnsinnig grün waren. Das wurde auf die Spitze getrieben, als es dann um diese ganz bekannte Szene in dem Taxi geht. Also nur in dem
große Dialog,
in einem Auto, ja. Diese Dialogszene, wo Brando dieses bekannte Zitat raushaut. Weil Steiger war immer da, um ihn anzuspielen. Und Brando hat dann eben um 4 das Set verlassen. Das heißt, die haben alle Shots auf Steiger dann gedreht, wenn Brando weg war.
Ohne ihn quasi.
Ohne ihn. Das heißt, der hat wieder mal einen Regieassistenten angespielt. Ne, weil die haben es ja so aufgelöst, dass du immer nur einen im Bild siehst. Und das hat, manche sagen, das hat der Performance von Steiger gut getan, weil halt diese Wut, die dann da drunter liegt, auch irgendwo zu sehen ist. Aber rein kollegial gesehen, schauspielerisch so, ist das natürlich echt eine uncoole Aktion. Und Steiger war, wie ich finde, zu Recht dann sauer auf Brando. Und das hat sich hochgeschaukelt, sodass die dann auch nach dieser Szene am Set kein Wort mehr miteinander geredet haben. Das hat sich jahrelang hingezogen. Die haben erst 1990 nochmal einen Anlauf genommen, irgendwie dieses Kriegsbeil zu begraben. Alter, 40 Jahre lang haben sich gehasst wegen der Aktion. Also, ja, aber wie gesagt, ich find's auch nicht cool. So, das ist schon irgendwie schwierig.
Er war schon eine kleine Diva, ja.
Das ist halt so Rampensau-Ding, weißt du, so wenn die Kamera auf mich ist, gebe ich alles und wenn es auf den anderen ist, drauf geschissen. So. Das finde ich einfach nicht cool. Aber wie auch immer, er war damals mit seinen 30 Jahren der jüngste Oscar-Gewinner aller Zeiten. Hat den Rekord dann 23 Jahre lang gehalten. Dann kam Richard Dreyfuss an, war jünger als er, weil der war dann glaube ich, nur ein paar Tage jünger sogar. Und dann hat es bis 2002 gedauert, bis Adrian Brody kam und mit 29 immer noch jüngster Oscar-Preisträger für eine männliche Hauptrolle ist.
Für Der Pianist.
Ja. Naja. Übrigens, das hast du neulich, glaube ich, sogar unterschlagen, ne? Marley Maitland, die hier, wie hieß es? Children of a Lesser God. Da hat sie ja den Oscar für bekommen.
Genau.
Die ist damit die jüngste Oscar-Preisträgerin in der weiblichen Hauptrolle.
Stimmt, war sie.
Mit 21 und noch was.
Ja, stimmt, die hat den Rekord da gebrochen, ja.
Ja, weil Jennifer Lawrence war, glaube ich, 22, als sie ihren Oscar bekommen hat und ist dann damit auf dem zweiten, aber das ist, die hält den Rekord immer noch.
Ja, die hält den noch, hast richtig.
Ja. Ja, und eben dieses bekannte Zitat, was ich eben angesprochen habe, dieses You don't understand, I could have had class, I could have been a contender, I could have been somebody instead of a bump, which is what I am, steht hier. Aber hä? Die haben es vergessen, weil er sagt, which is, let's face it, what I am, meine ich. Wie auch immer, das ist auf Platz 3 vom American Film Institute der besten Zitate aller Zeiten. Also schon
3. Stelle, krass.
Ganz im oberen Bereich. Und ja, es ist ein bekanntes Ding. Zweifelsohne. Ja, ist ein großer Film. Das steht außer Frage, aber ich muss gestehen, weil ich weiß ja, wie der im amerikanischen Raum, was der für einen Stellenwert hat, ne? Der ist da schon ganz weit oben und ich glaube, dieses Top-Rated Movies 180, Platz 180 ist da auch nicht so wahnsinnig repräsentativ, weil wenn man da mal so liest, wie Leute den finden, gilt es halt schon einfach als das Beste in vielen Bereichen. Und ich habe schon das ein oder andere Ding auszusetzen an dem Film. Weil ich finde zum Beispiel gerade die Musik, die ist stellenweise so auf die 12, dass es mir too much ist.
Da kommt dann der Musical-Komponist wieder zum Vorschein, ja? bei Bernstein.
Du, es gibt viele Leute, die sagen, dass der Score hier perfekt ist. Ich meine, wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie lange es bei dir her ist, dass du den gesehen hast.
2008 war es.
Ah ja, okay.
Und 2008, kann ich dir jetzt schon mal verraten, ist jetzt nicht die Zeit, wo ich so viel Klassiker nachgeholt habe, wie dann irgendwie 2015 aufwärts. Das heißt, da war ich noch so, da war ich noch so, dass ich ab und zu mir mal so einen Klassiker angeguckt habe.
Mhm.
Und den fand ich richtig gut. Also als ich On the Waterfront gesehen habe, hat von mir 4,5 Sterne gekriegt, also 9 Punkte.
Mhm.
War großartig. Ich kann mich jetzt noch an diese Dialogszene auf der Rückbank erinnern von diesem Auto und so. Obwohl ich damals wusste ich noch gar nicht, dass es so eine legendäre Szene ist und dass so ein legendärer Dialog ist. Aber der hat mich einfach so gefesselt und meinte so, Alter,
ja.
Obwohl das ein reiner Dialog ist, ist es eine mega Szene gewesen. Und danach habe ich halt erst erfahren, dass so ein großartiges Ding ist in der Filmgeschichte, was so bei vielen Zusammenschnitten auch immer wieder gezeigt wird.
Ja, eben.
Aber das ist zu lange her, dass ich jetzt den Score da so noch hervorrufen könnte, ob der mich jetzt irgendwie genervt oder gestört hat. Also der ist nicht ganz bei einer vollen Punktzahl, aber schon ein großer Film. Ich weiß nicht. Score weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
Nee, ist zweifelsohne ein großer Film. Mhm. Und also klar, für mich ist hier in erster Linie schauspielerisch natürlich eine Menge geboten, aber das ist auch beim besten Willen nicht nur Brando. Weil ich finde hier auch gerade, was Lee J. Cobb macht, finde ich super.
Ja, stimmt.
Ich finde den Priester super.
Karl
Malden macht es toll.
Der Serbe übrigens.
Okay, stimmt.
Vom Ursprung.
Ja, stimmt. Mhm. Der baut dann immer, ich glaube, der baut auch gerne mal immer irgendwo seinen echten Namen ein.
Ach so?
Ja, weil der heißt ja eigentlich anders.
Mladenovic.
Bestimmt, ja. Nee, und ich fand auch Rod Steiger super.
Ja.
Also sind halt das, was Eva Marie Saint da macht, ne, das macht sie natürlich gut, aber auch da, die Figur, wie sie geschrieben ist, die ist halt auch nur da, um zu leiden oder um auf ihn zu warten. So, das ist, aber gut, das ist, ne, ist der Zeit geschuldet und all diesen Dingen.
Ja, stimmt schon.
Deswegen, weil jetzt auch Leute sagen, das ist das perfekte Drehbuch und so, und ich finde, das ist es nicht. Also, da ist schon noch ein bisschen Raum nach oben, aber das ist natürlich trotz allem, ey, zweifelsohne, ein grandioser Film.
Mhm. Also, als ich in meinen 30ern den Film gesehen habe, ich habe noch nicht so viele Filme von Brando gesehen aus der damaligen Zeit, und da konnte ich schon so diesen Legendenstatus von ihm, konnte ich schon nachvollziehen, dass der damals so,
ja, weil
der Shit war.
Eben, also, das sind so viele Kleinigkeiten und man kann die zum Teil fast einzeln benennen. Weil er einfach Dinge fast schon mit der Brechstange anders gemacht hat.
Mhm.
Das sind so Sachen wie zum Beispiel die erste Begegnung mit diesen Männern vom Komitee, die ihn befragen wollen. Steht da draußen in der Meute, ne, die warten wieder auf Jobs und dann kommen die an. Und er ist eigentlich mit dem Rücken zugewandt zu den beiden. Der eine so leicht schräg neben ihm und der andere schräg hinter ihm.
Mhm.
Und was er da immer macht, ist, weil du hast eine Frontale auf die drei, eigentlich eine Dreier. Und was er dann macht, ist, er dreht sich um die falsche Achse, zu dem der hinter ihm steht.
Mhm.
Weißt du, er nimmt den längeren Weg. So, das heißt, wenn der jetzt links hinter mir steht, dann drehe ich mich nicht links rum, sondern drehe mich rechts rum, um mit dem zu sprechen.
Ja, verstehe.
Was voll untypisch und auch unnötig ist irgendwo. Aber das sind so Sachen, die es eben besonders machen, weil du denkst, oder dann so Sachen wie, dass er sich einfach mittendrin anfängt zu kratzen. Weißt du, so Dinge, die man halt macht. Aber die davor, wo nie jemand auf die Idee gekommen wäre, das vor der Kamera zu machen.
Ja, eben.
Dass er sich irgendwo anlehnt, allein wie gelangweilt der auf seinem Kaugummi rumkaut.
Ah.
I'm pretty sure I saw a bird chewing gum the other day.
Also, wenn du Kaugummi-Referenz bringst, da muss der kommen, Alter.
Ja, gut, hat sich angeboten. Nee, aber es sind wirklich, das sind so die Kleinigkeiten, dass er eben, also auch da, ne, der nuschelt da vor sich hin.
Mhm.
Er hat einfach wirklich vieles anders gemacht und ist zudem halt einfach noch ein wahnsinnig charismatischer, geiler Typ.
Präsenz, ja. Ja, wirkt organisch alles, was er macht vor der Kamera, definitiv.
Das ist es halt. Er hat dieses natürliche Schauspiel einfach auf ein komplett neues Level
gebracht. Wo es noch nicht typisch war.
Und genau. Ey, ganz ehrlich, damit hat er überhaupt Leuten wie Jack Nicholson oder so die nächste große Generation, die danach kam,
ja,
denen hat er das überhaupt erst ermöglicht.
Ja, bin ich bei dir.
Weißt du, weil er hat einfach da irgendwo einen neuen Standard gesetzt und da kamen viele Leute danach, die das Ding Volley genommen haben und noch einen draufgesetzt haben. Aber also vor Brando, das kannst du wirklich so unterteilen. Also rein schauspielerisch gibt's eine Ära vor Brando und danach.
Mhm. Ja, voll.
Und eben, sie will jetzt nicht, dass die anderen da schlecht bei wegkommen, weil wie gesagt, auch im Supporting Cast gibt's da wirklich große Performances.
Und ja, stimmt schon.
Also ist zu Recht ein Klassiker. Geiler Film. Ja. Wie gesagt, für mich mit so ein paar Abstrichen.
Mhm.
Aber ja. Ein Klassiker. Wie er im Buche steht. 8 Oscars, Alter. Crazy. Hatte auch, glaube ich, damals war das zusammen mit Vom Winde verweht und ich glaube, was war es noch, East of Eden? Oder nee, nicht East of Eden. Fuck, den, du hattest den mal. Der auch
James
Oscars bekommen hat. Nee. Oder war das auch James Dean?
Meinst du nicht Rebel Without
a Cause? Nee, der hat ja nicht so viele Oscars bekommen. Was war denn dieser andere Film aus der Zeit, der auch 8 Oscars bekommen hat? Du hattest
Verdammt in alle Ewigkeit.
Danke, verdammt in alle Ewigkeit.
From Here to Eternity.
Nee, bei East of Eden war ich jetzt, weil der auch von Elijah Kazan ist. Ich finde es eh so krass, Alter. Der Typ hat 21 Credits und hat da halt so Sachen gemacht wie On the Waterfront, A Streetcar Named Desire, East of Eden. Also Klassiker vom Feinsten und das mit einer relativ überschaubaren Filmografie. Ja, $910,000 hat das Filmchen gekostet und hat im ersten Anlauf schon über 10 Millionen eingespielt. Also das war in jeder Hinsicht ein Erfolg und natürlich nicht nur durch die Oscars ist das Ding in die Geschichte eingegangen. Zu den Zahlen. 8,1 auf IMDb. Metascore ist hier bei 91. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 9,2. Aus irgendeinem absurden Grund sind das trotzdem nur 99% Empfehlung. Aber gut. Vom Publikum 4,5 von 5. Auf Letterboxd ist er bei einer 4,1.
4,1 bei Letterboxd.
Ja.
Da hast du meinen Planet der Affen geschlagen, auf jeden Fall.
Mit den 3,7.
Nee, mit dem Metascore.
Ach so, der Metascore ist hier bei 91.
Ja, ich sag ja, ich war ja nicht schlecht mit 82.
Nee, aber das finde ich jetzt auch immer noch krass, dass der Film einen Metascore von 82 hat, das ist schon unüblich, oder? Für so einen Film.
Ja. Die Fans haben hier die sozialpolitische Message haben sie gesehen in der Handlung. Hier, weißt du? Die Affen sind die Arbeiterklasse, die Menschen und so.
Ja, ich meine, hier könnte man auch eine Menge metaphorische Dinge rausziehen oder es gibt hier auf jeden Fall den einen oder anderen Hinweis, also auch in anderen Erzählebenen, klar, dass er hier die ganze Zeit mit den Tauben hantiert und die Bedrohung über die Adler stattfindet. Das könnte man eben auch auf die Arbeiter und da die Mafia anwenden und so weiter. Also doch, die machen da schon einiges richtig, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Ich finde halt eben nur, dass er vielleicht auch durch die Zeit bedingt und so, aber er bedient halt einfach schon eine Menge Klischees, der Film. Und das mit einem für mich an vielen Stellen zu aufdringlichen Score.
Die Frage ist, wie viele Abstriche du jetzt machst wegen diesen Kritikpunkten.
Ja.
Klingeln wir oder klingeln wir nicht, ist die große Frage. Ich sage, wir klingeln nicht und du bist bei 8,5.
Ich bin sogar nur bei 8.
Nur eine 8?
Ja.
Okay. Heute ist 0,5 Day oder was hier an jeder Ecke.
Sieht so aus, ja.
Bis jetzt glaube ich, jede Rezension haben wir, glaube ich, 0,5 verhauen, oder gegenseitig?
Das ist richtig.
Okay. Ja, für mich 9, für Lee eine 8. Das ist trotzdem eine Empfehlung, denke ich mal.
Das ist natürlich eine Empfehlung.
Und ein guter Übergang zu meinem nächsten Film. Denn hier haben wir einige Parallelen, wo ich aufhorchen musste während deiner Rezension, wo ich gesagt habe, da nimmt der Typ mir einiges voraus auf jeden Fall hier.
Okay.
Erst einmal, auch mein Film ist aus dem Jahrzehnt. Er ist von 1959. Fangen wir mit der ersten Parallele ein. Und das ist ein ziemlicher Geheimtipp, den ich hier bringe. Weil den kennen nicht viele. Der ist nicht A-Riege, der Klassiker. Aber ist trotzdem ein geiles Ding. Der heißt Odds Against Tomorrow. Wenig Chancen für morgen, auf Deutsch übersetzt. Und die nächste Parallele, der Regisseur ist Robert Wise. Und Robert Wise hat hier einen untypischen Stoff für seine Verhältnisse verfilmt, weil das ist hier ein Krimi, Drama und Thriller. Und Robert Wise ist bekannt dafür, dass er sehr musikalische Filme in Szene gesetzt hat und dafür auch vierfach Oscar nominiert war. West Side Story ist von ihm.
Okay, da haben wir einen Bernstein, ne?
Richtig. The Sound of Music ist von ihm. Da war er der Regisseur. Also das sind so Sachen, wo es eher untypisch ist, dass er hier so einen Film inszeniert. Und umgekehrt hast du ja gerade Bernstein genannt, wo es untypisch ist, dass der in einem Film die Musik macht, der halt kein Musiker ist. Und davon ganz lustig. Nach einem Buch von William Pay McGivern wurde das Skript adaptiert von Abraham Polonsky und der wiederum, nächste Parallele, war blacklisted und war nicht in den Credits, weil Kommunisten hat's und durfte nicht genannt werden und ist deswegen uncredited, hat er dieses Drehbuch zu Papier gebracht. Und der hat das Drehbuch aber zusammengeschrieben mit Nelson Gidding. Der wiederum ist der Regisseur von Andromeda, einem Science-Fiction-Film aus den 70ern, den auch der eine oder andere Sci-Fi-Fan den vielleicht kennen könnte, der ist ziemlich bekannt. Und von den beiden ist das Drehbuch zu Odds Against Tomorrow. Ist schon interessant, weil das ist der Film mit dem ersten schwarzen Hauptcharakter in dem damals äußerst beliebten Film-Noir-Genre. Das hat sich nämlich damals kaum einer getraut überhaupt, dass ein schwarzer Charakter eine Hauptrolle war, kam eigentlich viel, viel später mit hier, mit Tipps eben bei In der Hitze der Nacht. Ja, mit Sidney Poitier, 1967, wo du ja auch gerade Rod Steiger genannt hast, die weiße Hauptrolle praktisch neben ihm gemacht hat.
Ja.
Und das ist schon ganz witzig, die Parallele. Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es geht um David Burke, das ist so ein alter Herr, der wohnt in so einer schäbigen Wohnung in New York und der hat die besten Jahre schon hinter sich. Der will aber noch ein letztes großes Ding drehen, nämlich eine Bank in Upstate New York überfallen. Braucht aber dafür Hilfe von zwei jüngeren Leuten, weil alleine kriegt das nicht mehr auf die Reihe. Hat aber die Bank studiert, er kennt die Rituale der Mitarbeiter, er weiß, dass da immer ein schwarzer Lieferant kommt und den irgendwie Essen bringt und so an der Hintertür. Mhm. Weiß, wann wer rausgeht, wann wer Pause macht und wo was gemacht wird. Das heißt, ganz klar, ein 100% sicheres Ding.
Logisch.
Wissen wir doch, oder? Klar. 100% sicheres Ding.
Kann nicht schief gehen.
Richtig. Dann haben wir Ingram. Ingram ist von seiner Frau und Tochter getrennt. Der wird gespielt von Harry Belafonte. Und der hat Spielschulden. Gambelt gerne.
Mhm.
Money Train. Money Train to the fullest. Woody Harrelson ist auf jeden Fall sein Bruder im Geiste. Und der Boss vom Schuldeneintreiber gibt ihm halt wenig Zeit und sagt, so, wir warten jetzt nicht mehr länger. Wenn du jetzt nicht irgendwie das Geld auftreibst, dann besuchen wir mal deine Familie.
Mhm.
Also er ist ein bisschen unter Druck. Aber lässt sich auch ungern was sagen, sondern gibt halt immer Paroli, lässt sich halt von den Mafiosen nicht sagen, haut doch auch dem einen Hiwi auf die Fresse, nachdem er ihn verprügeln will und so. Also Belafonte spielt hier einen Charakter, der auch durchaus, der ist nicht so ein Weichei, der irgendwie auf sich einprügeln lässt, sondern das ist einer, der immer mal Paroli gibt und irgendwie nur das macht, was er letztendlich will.
Okay.
Und dann gibt es noch Slater. Slater wird gespielt von Robert Ryan. Den kennt man auch, das dreckige Dutzend, The Wild Bunch hat da mitgespielt. Und Robert Ryan wiederum ist ein gewalttätiger Kriegsveteran. Der ist schnell mal beleidigend, der ist schnell mal auf 180, schlägt auch schnell mal irgendwie, sorgt dafür, dass in einer Kneipe und an der Bar auch schnell mal eine Klopperei loslegt. Und in erster Linie, was auch wichtig ist, der ist Rassist. Und als Dave Burke diese beiden zusammenpacken, damit sie diese Bank überfallen, haben wir schon mal ein paar Konflikte vorprogrammiert. Weil er mag es nicht, dass ein Negro damit involviert ist.
Mhm.
Und das passt ihm schon mal nicht. Und da geht es darum, dass diese drei ungleichen Herren diesen Coup da landen wollen und diese Bank überfallen, um sich den ganzen Hustle da vom Leib zu, naja, halt diese Bank zu überfallen, um sich die ganzen Probleme da aus der Welt zu schaffen.
Und konzentriert sich der Film auf den Banküberfall? Also ist das so eine Art Heist-Movie?
Ja, der Banküberfall nimmt eigentlich einen kleinen Teil des Ganzen ein, weil ist vielleicht die letzte Viertelstunde, wo es darum geht, jetzt letztendlich wirklich diese Bank zu überfallen.
Ach so, okay.
Sondern es geht schon um dieses Vorgeplänkel, wie die beiden sich kennenlernen, also auch dieses Aufeinandertreffen zwischen Harry Belafonte und Robert Ryan findet vielleicht erst ab der Mitte des Films statt.
Ah, okay.
Also es dauert alles ein bisschen, bis sich das aufbaut. Es ist mehr so dieses langsame Character-Building, damit wir sehen, okay, wo hat sich hier Harry Belafonte in seiner Rolle als Ingram, wo hat er sich da reinbuxiert, wie ist das mit den Spielschulden, was ist das für ein Typ? Und das Ganze mega stylisch in Szene gesetzt mit so einem Jazz-Score.
Mhm.
Der Film ist in Schwarz-Weiß übrigens.
Ah, okay.
Und sieht halt sehr lässig und sehr cool aus, halt in jeder Pore. Und,
ach so, habe ich jetzt bei On the Waterfront gar nicht erzählt, dass der auch in Schwarz-Weiß ist. Das glaube ich, dachte ich, weiß man.
Stimmt.
Ja.
Und das ist schon ganz interessant, weil ich habe es ja schon gesagt, das ist der erste schwarze Hauptcharakter in dem beliebten Film Noir. Aber es hat doch damit was zu tun, dass Harry Belafonte eine eigene Produktionsfirma hatte, nämlich Harebell Productions. Also seine ersten drei Buchstaben vom Vornamen und vom Nachnamen. Und der hat sich dann praktisch selber besetzt, sonst hätte es wahrscheinlich doch länger gedauert.
Ah, okay.
Aber der Film war unter anderem eine der Inspirationen für Großmeister Jean-Pierre Melville, der auch maßgeblich an der Nouvelle Vague beteiligt war.
Mhm.
Und man merkt schon, dass in seinen Filmen so der Look und Style von Odds Against Tomorrow da mit einfließt. Der hat diesen Film über 80 Mal gesehen, laut seiner eigenen Aussage.
Alter.
Okay. Also der feiert Odds Against Tomorrow extrem und ich kann es nachvollziehen. Das ist wirklich ein geiler Film.
Ja, die Frage nach Heist-Movie ist natürlich auch Quatsch, weil stimmt, du hattest eingangs gesagt, dass das ein Film noir ist.
Ja.
Damit ist das Tempo ja auch schon so ein bisschen vorgegeben, ne?
Ja, ist es. Also hier besteht nichts aus Schießereien, sondern das ist wirklich so dieses, wie ticken die Charaktere, was sind das für Typen, du siehst halt schon von der Wohnung von dem Alten, so weißt du, wie der lebt und so, und dass der eigentlich so ein trostloses Leben führt und er versucht nochmal irgendwie auszubrechen mit dem letzten großen Ding, aber ist halt zu alt, um das selber alleine zu machen.
Ja.
Muss sich zwei jüngere Kandidaten ranholen, die sich aber selber nicht verstehen und so. Und das wird halt durch den Film beleuchtet. Wir besuchen die Ex-Frau von Ingram und sein Kind und so, weißt du, an denen er natürlich immer noch hängt, und sie ist ja auch noch ein bisschen verliebt in ihn, aber kann mit seinem Leben, und dass er halt so ein Gambler ist und so weiter, kommt sie halt auch nicht klar und hat sich dann von ihm getrennt. Also, das ist so diese Loser-Ballade, die wird hier gezeigt. Das ist kein, das ist so nicht dieser actiongeladene Heist-Movie, wie man vielleicht kennt aus Revifi oder so, sondern das nimmt wirklich, dieser Banküberfall selber nimmt halt einen kleinen Teil ein, aber der ist schon krass inszeniert, also schon für die damalige Zeit ein geiler Film.
Und die Musik spielt eine große Rolle, ja, weil du vorhin ja meintest, dass der Regisseur sonst eher Musicals gemacht hat. Ist naja, das ja nicht irrelevant.
Naja, gut, stimmt, ja. Robert Wise ist bekannt durch Musicals. Aber der hat hier, also hier siehst du nicht dieses Hollywood West Side Story Brimborium, sondern das ist halt wirklich so ein ganz dezenter Jazz-Soundtrack.
Ja, ja, dass jetzt hier nicht gesungen und getanzt wird, ist mir klar.
Harry Belafonte fängt beim Banküberfall an zu steppen.
Genau.
Nicht, dass er es nicht könnte, das Singen, ja?
Ja, ja.
Ja, nicht, dass er es nicht könnte.
Nee, also singen kann er mal richtig. Nee, nein, es ging mir jetzt eher darum, das macht sich ja dann in der Handschrift schon ein bisschen bemerkbar, ob jemand halt viel mit Musik in seinen Filmen arbeitet oder ob das eben halt eher im Hintergrund stattfindet.
Also es ist sehr viel Musik drin.
Ja.
Du hast die Szenen, die so musikalisch begleitet werden durch diesen smoothen Jazz im Hintergrund, das ist schon über den größten Teil des Films, würde ich schon sagen. Hat so ein bisschen was, und also sehr jetzt so, abgesehen davon, dass der Film aus 1959 ist und natürlich den Look und so von damals hat er so ein bisschen viel von 70er-Jahre-Filmen, weil da hast du ja auch oft so diesen Jazz-Einschlag, so French Connection, wo du so einen Score hast, so mit irgendwelchen Bläsern und so. Und das ist hier auch aber halt ein bisschen dezenter. Das ist so dieser smooth Jazz, der hier dich durch den Film bringt. Also es hat so eine melancholische Note. Und Harry Belafonte spielt es großartig, Robert Ryan spielt den groß. Die Schauspieler sind gut. Ist ein echt sehenswerter Film. Kann ich empfehlen. Für Fans von Classics, es geht auch nur 96 Minuten. Odds Against Tomorrow, geiles Ding.
Okay. Nichts auszusetzen, ja?
Nee, hab nichts auszusetzen. Fand den sehr stylisch und sehr gelungen.
Okay.
Dann bringe ich jetzt die Punkte. IMDb ist bei einer 7,4. Metascore habe ich nicht gefunden. Rotten Tomatoes 8,1 von den Kritikern. Und 3,9 von der Audience. Letterboxd gibt eine 3,7.
Das klingt mal wieder verhaltener.
Naja, 8,1.
Ja, ja.
7,4 IMDb, das ist schon okay.
7,4 sind wirklich nicht.
Ja, das ist jetzt auch keiner von den ganz Großen, also. Aber ist jetzt auch nicht schlecht, 7,4.
Ja. Nee, aber du meintest ja, also, ich meine, nur weil er jetzt nicht zu den ganz großen Klassikern gehört, kann das ja potenziell trotzdem ein 10-Punkte-Film sein. Ich sag 8,5.
Eine 8. Zieht sich durch.
Fucking hell.
8 Punkte, Odds Against Tomorrow.
Das gibt's doch nicht, ey. Heute ist nicht so, ne, mit Punktlandung.
Zieht sich echt durch, ja. Nee, heute ist nicht. Dafür, dass wir in der vorletzten Episode, haben wir eine Nullerrunde hingelegt.
Ja, stimmt.
Wo bis jetzt ja gar keiner drauf gekommen ist. Also.
Ach so?
Von 7 oder 8 Leuten, die bisher getippt haben, ist ja noch relativ früh, haben 2 Leute gerade mal die Länge der Episode erraten. Also sind gerade mal 2 Punkte über den Ladentisch gegangen. Dass wir mal eine Nullerrunde hinlegen, beide, darauf ist noch keiner gekommen.
Ja, passiert ja auch nicht oft.
Nee, das stimmt. Du hast
recht, heute wird's auch nichts
mehr. Nee, heute haben wir ein bisschen konträres Programm.
Ja, aber ich bringe was ich in, ich glaube, das war dann besagte Episode, auch schon gebracht habe. Ein Film von Herrn Dupieux.
Ach, es geht weiter.
Ja, weil ich habe mir dann mal deinen Rat beherzigt und hab mir Rubber angeguckt.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Und ich muss zwischendurch muss ich echt schmunzeln, weil ich saß da und hab's irgendwie gefeiert und hab mir dann den Guest vorgestellt, wie er mit großem Fragezeichen vorm Bildschirm sitzt und nichts mehr blickt, ey. Aber wie witzig.
Ich fürchte auch, ja.
Ja. Also, wie man's von dem Herrn gewohnt ist, hat er hier wieder alle Departments gemacht. Der hat das Ding geschrieben, der Kamera gemacht, der Schnitt gemacht, Regie geführt.
Spezialeffekte.
Alles.
Mhm.
Ja, und es geht bei Rubber aus dem Jahr 2010 um einen Autoreifen. Das ist der Protagonist des Films. Er heißt Robert, ne?
Ja.
Ja.
Der Protagonist des Films ist ein Autoreifen.
Und der Film steigt damit ein, dass eine Gruppe Menschen in die Wüste geführt wird. Die haben alle Ferngläser, werden an einen Punkt geführt und dann heißt es so, hier könnt ihr das am besten sehen, gleich geht der Film los.
Ist doch so ein bisschen wie in dem Film, was da gleich ist, oder Realität?
Ja, ja, eben. Man hat auch hier wieder Film im Film im Film und so. Es ist alles wieder verschiedenen Ebenen, die eben auch hier wieder verwischen. Mhm. Und das haben wir auch schon bei Realität gehabt, beziehungsweise die Tatsache, dass ich das eben feiere. Ich finde das cool, wenn du so ein bisschen mitdenken musst, auf welcher Ebene befinden wir uns jetzt und wenn das auch stellenweise so ein bisschen offen gelassen wird. Ich finde, das bietet immer eine Menge Raum für Interpretation. Ich finde das cool. Und jetzt geht es eben hier drum, dass diese Gruppe dann offenbar einen Film sehen soll. Mhm. Und als das losgeht, sehen wir eben Robert, den Autoreifen, wie er zum Leben erwacht. Der liegt da erst in der Wüste rum, plötzlich stellt er sich auf, fährt so ein bisschen in der Gegend rum, er ist sehr holprig, fällt immer wieder um, steht immer wieder auf und entdeckt dann anhand von da rumliegenden Flaschen und anderem Müll, dass er diese Dinge auch kaputt machen kann. Und so kommt er auf den Geschmack. Und das er macht das nicht nur, indem er über die Dinge rüberrollt, sondern er kann sich dann auch vor diesen Objekten hinstellen, fängt an zu vibrieren und Töne von sich zu geben und da irgendwann explodieren oder implodieren diese Objekte. Und das macht er dann auch mit Menschen. Weil eine Dame kommt in einem Auto angefahren, trifft auf Robert, er macht sein Ding, will die offenbar auch umbringen. Das hat aber erstmal zur Folge, dass ihr Auto stehen bleibt. Sie kommt aber aus der Situation raus, fährt weiter, weiß natürlich erstmal nicht, was passiert ist, weil sie Robert nicht gesehen hat, sondern nur, dass das Auto stehen geblieben ist und fährt dann weiter. Und dann sehen wir, Robert will hinterher und hat es offenbar auf die Dame abgesehen. Der ist da ziemlich obsessiv unterwegs. Ja, und auf diesem Weg, sie zu verfolgen, kommen dann natürlich andere Leute dazwischen, die und nach, ja, pflastern Leichen seinen Weg. Da kommen schon ein paar Leute um und es gibt da natürlich eine ortsansässige Polizei, die sich dann diesem Ding widmet und da beginnt eben das Schöne, dass diese Polizei weiß, dass es hier Teil des Films ist und es gibt eben auch einen Plan, wie da der Ablauf zu sein hat. Das funktioniert nicht alles hundertprozentig, aber es ist eben wie so eine Art Theaterperformance in der ganzen Stadt, die aber vermeintlich gefilmt wird. Nur wir sehen zu keinem Zeitpunkt eine Kamera. Mhm. Das ist halt auch schon irgendwie wieder so witzig, weil das wird denen die ganze Zeit gesagt, dass sie gerade einen Film sehen, aber die gucken da durch Ferngläser. Also im Grunde sehen sie ja eine Performance. Aber wie auch immer, das ist eben das, was ich bei ihm so cool finde, bei dem Regisseur. Dass hier eben diese Ebenen verwischen.
Ja.
Dass du als Zuschauer irgendwie hin und her gerissen bist zwischen, auf welcher Seite befinde ich mich jetzt? Und so, ja, verfolgen wir dann eben Robert auf seinem Weg. Der Sheriff oder dieser Lieutenant Chad, der hier federführend ist, wird von Steven Spinella gespielt. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Royal Pains. Bei Milk hat er auch mitgespielt, also der Name ist nicht komplett unbekannt. Die besagte Dame, wo Robert so ein bisschen obsessiv hinterher ist, die wird von Roxanne Mesquita gespielt. Die dürften alle aus Gossip Girl kennen. Wir kennen sie demzufolge nicht.
Nee, tun wir nicht.
Ja, und Wings Hauser spielt noch mit. Der spielt hier die Rolle Man in Wheelchair. Und die ist gar nicht so klein, wie der Rollenname es vermuten lässt. Mhm. Ja, und tatsächlich haben sie hier kaum CGI zum Einsatz gebracht. Also diese ganzen Effekte mit dem Reifen sind überwiegend Practical Effects.
I'm impressed.
Ja, eine Stunde 22 Minuten geht das. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Es ist definitiv zu lang. Mhm. Weil die Idee und die Story, die hätte was hergegeben für einen längeren Kurzfilm oder eben was, was auf jeden Fall eine ganze Ecke kürzer ist.
Finde ich auch.
Aber das ist wirklich ein Problem, was der Film hat, dass halt die Story eigentlich nicht genug hergibt für das, für die Länge. Aber ich war wirklich fasziniert davon, wie Dupieux das schafft, dass ich mich auf die Seite eines Autoreifens schlag. Ich irgendwie bilde mir ein, dass der in irgendeiner Form Emotion zeigt. Weißt du so, also allein, dass du es schaffst, dass der das schafft, einen Protagonisten in Form von einem Autoreifen zu erzählen, Alter. Dafür feiere ich das schon wieder enorm.
Lee hat geroutet von dem Fernsehfilm für den Autoreifen.
Ja, klar.
Robert, gib Gummi.
Gib ihm.
Gib Gummi.
Ja, da ist er wieder. Ja,
kann ich mir richtig vorstellen. Ja,
Wortspiel-Guest.
Ja, unfreiwillig.
Ja. Auch das ist jetzt natürlich wieder ein klein budgetierter Film, der hat 500.000 gekostet, hat nicht ansatzweise das eingespielt, der ist irgendwo bei 100.000. Das ist mir auch irgendwo klar, die Filme von dem sind super speziell, da muss man entweder, ist das was für einen oder eben nicht. Ich glaube, der polarisiert eh ziemlich mit seiner Art, Filme zu machen.
Ja, ja, überall. Ich habe jetzt gerade meine Letterboxd-Blase natürlich wieder aufgerufen und von einem ratlosen Stern bis Manu 4,5,
ja,
der natürlich spezielle Filme mag, ist da alles vertreten.
Ja. Und also mein Geschmack trifft da damit schon auch. Auf jeden Fall. Wie gesagt, der ist zweifelsohne zu lang. Also.
Ja, da war ich auch dabei. Also ich habe mir schon gedacht, so als Kurzfilm wäre das eine ganz coole Idee gewesen, so. Das wäre ganz witzig. Aber als Langfilm dachte ich irgendwann, boah, you lost me.
Ja.
Aber das habe ich, glaube ich, schon beim letzten Film festgestellt, dass du mit Dupieux wahrscheinlich mehr anfangen kannst als ich. So.
Ja, also ich war hier das nie komplett so, lost so, oder ja, raus. Nee, das nicht. Dachte nur schon so, hätten sich auf jeden Fall eine Menge kneifen können.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich finde die ganze Herangehensweise halt irgendwo genial. Also, ja, es ist eh schwer, in Worte zu fassen. Und man muss hier auch eh so ein bisschen aufpassen, weil man natürlich sofort was spoilern würde.
Mhm.
Ähnlich eben, ja, wie bei Realität. Dann sage ich mal was zu den Zahlen. Die sind natürlich durchwachsen. Auf IMDb kriegt er gerade mal eine 5,8. Metascore ist bei 59. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,1 und vom Publikum 3/5. Auf Letterboxd 2,8. Also, ja, wie gesagt, durchwachsen.
Ja, ist halt schwierig, wenn Leute nur 5 Sterne oder alle nur 1 Stern geben.
Ja, eben. Ja.
Trifft sich dann irgendwo alles in der Mitte.
Ja.
Und ich nur so.
I didn't even understand Men in Black.
Ja, das darfst du raten.
Sieben.
Das ist ja witzig,
ey. Also, okay, also klar.
Jetzt haben wir hier ein Unentschieden.
Aber konsequentes Unentschieden,
ja. Sehr konsequent. Wie witzig. Also unspannender geht's nicht, ey.
Alter.
So, minus 1,5 für Guess und minus 1,5 für mich.
Okay, das ist krass.
Wie witzig.
Das ist wirklich konsequent.
Ja.
Dann gehen wir mit dem Unentschieden hier ans Wochenende. Ist ja auch mal was.
Ja, ist auch mal schön.
Ja. Aber unter 2 Stunden. Ist ja auch ungewöhnlich.
Stimmt.
Seit heute mal ein bisschen früher durch.
Fast schon der Snack für zwischendurch hier.
Fast schon, ja. Das sind ja fast die Support-Episoden länger.
Ja.
Also wer mehr will, bezahlen.
Ja, aber es ist ein guter Hinweis. Ihr dürft uns gerne unterstützen. Auf Patreon und Steady sind wir zu finden. Links dazu gibt's im Linktree auf, na, überall.
Richtig, überall. Und für die, die es nicht tun?
I think you are filth. I think you are scum. You are a degenerate!
Aha. Ja. Gleich mal noch ein paar Komplimente rausgehauen.
Du wolltest noch ein paar Komplimente raushauen?
Nee, es ist Ironie, Guess.
Ach so.
Weißt schon.
Ironie, Guess, ja, den kenne ich.
Mhm.
Den kenne ich gut. Hast du ansonsten noch was?
Nö.
Naja,
finde ich lustig, dass wir jetzt irgendwie schon wieder beim Unentschieden gelandet sind. Das passiert ein bisschen oft in letzter Zeit, ne?
Ja, also dass so ein bisschen knapper geworden ist hier so und dass so ein bisschen hin und her geht, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Aber dadurch landen wir halt ab und zu auch mal beim Unentschieden. Aber diese 0-0 Unentschieden vom letzten Mal haben wir halt nicht getoppt. Diesmal waren wir konsequent immer halben Punkt daneben. Sind wir gespannt, was die nächste Episode bringt.
Ja.
Macht Spaß hier.
Deswegen an alle Supporter bis Sonntag.
Mhm.
Und an alle anderen bis nächste Woche.
So sieht's aus. Peace.
Bewegt Bildbanausen.